Herzlich willkommen bei
«Techtel Mechtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 232 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Samuel Buchmann.
Hoi miteinander.
So wie das Trio Infernale für unsere abschließende Podcast über unsere Lieblingsserien und Filme vom Jahr. Wenn ich das Timing richtig im Kopf habe, ist das, glaube ich, der zweitletzte Podcast vom Jahr. Ist aber schwierig, das Übersicht zu behalten.
Also vor Weihnachten, ist das so das Timing?
Nein, der kommt noch vor Weihnachten, genau.
Okay.
Genau, der kommt noch vor Weihnachten, aber kann man ja schon mal frohe Festtage wünschen.
Ja.
Mit drin. Und um die Stimmung ein bisschen versüßen, haben wir eben unsere Lieblingsserien und Filme. Ich weiß jetzt nicht, ob es Weihnachtsfilme drunter hat bei euch. Ich habe tatsächlich einen gesehen, aber der ist von letztes Jahr.
Oh.
Ich habe noch den Holdovers geschaut, aber der ist, ja, der ist 2023. Der ist aber möglicherweise drin.
Wie? Der kommt jetzt nicht drin vor, da in deiner Top-Liste.
Nein, weil er ist nicht von diesem Jahr. Aber im Fall sonst, der hat die Chance gehabt. Der ist wirklich sau gut gewesen.
Der ist super gut, den habe ich auch gesehen. Den habe ich richtig, richtig geil gefunden, ja.
Meine Frau hat dann so gefunden, aber sie hat schon sich einen anderen Weihnachtsfilm vorgestellt. Ja, er ist in Weihnachten, aber er ist jetzt nicht... Sonst hätte man Mr. Frosty schauen. Wie heisst er?
Der Frosty the Snowman, oder was?
Ja, weißt du, der jetzt gerade läuft.
Oh, der, oh mein Gott, was ist das? Red One? Der mit dem...
ich glaube...
J.K. Simmons und dem...
Hey, den schaue ich vielleicht auch noch, der ist so dumm.
Das gut.
Nein, der andere ist gut. irgendein... Der Schneemann wird lebendig und er ist einfach sexy. Und das Geilste ist, er sieht absolut so nach Weihnachtstrash aus, aber er hat bei Rotten, bei Kritikerwertungen mega gut und bei den Zuschauern 40. Und mein Kollege schaut ja eher so Sachen, weißt du? Und ich habe ihm den geschickt, den musst du jetzt schauen, das ist genau dein Ding. Und er sieht super trashig aus. Aber wir haben nicht die trashigen Sachen, wir haben viele gute Sachen. Wir haben uns je drei Sachen, drei pro Person, bei den Serien und bei den Filmen ausgesucht und wir haben gefunden, wir fangen mit den Serien an. Und wir machen es wieder so, jemand fängt an mit seiner drittplatzierten, falls aber jemand anders die auf einem höheren Platz hat, also wenn es der Rucke etwas auf dem 3 hat, ich also auf dem 1, dann sagen wir, wartet aber noch mit diskutieren und besprechen es dann dort, wenn es jemand höher hat. Ja, und ich würde sagen, mit dem können wir eigentlich anfangen. Oder habt ihr noch vielleicht mal kurz über das Gesamte, was findet ihr, das war ein gutes Serienfilmjahr?
Ich finde, serienmässig ist es ein gutes Jahr gewesen. Ich hatte einige Kandidaten für meine Top 3 und das hat man wieder ein paar Mal auslassen. Bei den Filmen hingegen habe ich fast Mühe gehabt, einen würdigen Platz 3 oder etwas zu finden, wo ich das Gefühl hatte, mal, das passt voll in den Top 3, das ist so geil. Es waren so zwei Filme, habe ich wirklich mega, mega gefühlt. Und dann hat es ganz viel, wo ich mega cool gefunden habe, aber jetzt nicht irgendwie so, wow. Und irgendwie, ja, doch auch noch die ein oder andere Enttäuschung. Bei den Filmen ist mir es schwerer gefallen.
Ja, mir auch, ja.
Ich habe
generell relativ wenig Zeit irgendwie investiert das Jahr so in Film und Serie, habe ich gemerkt. Vor allem bei den Filmen ist es mir wirklich genau gleich gegangen wie mit dem Luca. Ich hatte dann auch extra noch einen müssen schauen. Letzte Woche. Ist aber tatsächlich auch gut gewesen. Also
ist keine
Würdige. Es ist ein Risiko gewesen.
Ich habe die Webseite getrackt. Ausser eben Kinofilme habe ich dort nicht drin. Die habe ich dann noch schon kontrollieren. Und ich habe Filme nicht so brutal viel gesehen. Und Serien... Ich habe schon mehr geschaut. Aber es ist auch gewisse Plätze habe ich relativ schnell gehabt. Und dann beim anderen so, ja, das ist alles gut. Aber ich habe einfach gewisse Sachen leider keine Zeit gehabt. Es hat schon noch, auch bei den Serien hätte ich noch ein paar gerne weitergeschaut.
Es hätte sogar noch mehr gegeben, wo ich eigentlich unbedingt hätte wollen schauen, wo ich das Gefühl hatte, die hätten es auch absolut können in die Top 3 schaffen. Ich habe einfach keine Zeit gehabt. Ja. Im Serienformat habe ich das Gefühl, das war wirklich Abundance gewesen. Dort hätte ich aus dem Vollen schöpfen können. Film hingegen,
Ich meine, ich glaube auch, dort hätte es auch... es gibt überall Gutes. Was ich wirklich nicht mehr geschafft habe, bin ich gespannt, vielleicht habe ich es vorher gesehen, der ist ja, glaube ich, auch für den Oscar nominiert, der, wo man sagt, wie so ein moderner Pretty Woman, weißt du? Er besteht aus einem Namen, Amora oder so. Fuck, heißt er irgendwie so?
Oh, Jesus.
Du kannst noch googeln.
Ja, genau. Aber jedenfalls, der hätte ich sehr gern gesehen. Der hat recht interessant gewirkt. Anyhow, der ist bei mir nicht drunter. Also komm, fangen wir an mit unseren Lieblingsserien. Und ich kann sagen, Luca, willst du den Anfang machen?
Soll ich gerade den Anfang machen?
Was ist auf Platz 3 bei dir?
Bei mir, Platz 3 ist eine Serie, die es wirklich auf dem letzten Drücker in die Top 3 reingeschafft hat. Und wäre sie früher rausgekommen, hätte sie ein bisschen länger auf mich wirken können. Hätte sie es vielleicht sogar höher als nur auf dem Platz 3 geschafft. Und zwar «The Penguin».
Erzähl noch mehr.
Ich habe leider nicht mehr aus dem Volk geschafft, weil sonst glaube ich, wäre es bei mir auch noch drin gekommen. Ich habe wirklich nur eine Folge geschafft, aber ja.
Die ist ja im September, Ende September ist die rausgekommen. Ich hatte die wirklich irgendwie erst im November Zeit gehabt, zum Schauen, und die habe ich dann fast in einem Schnurz durchgeschaut. Phil, du hast es mal irgendwie mega gut gesagt, nach dieser ersten Folge. «The Penguin» ist einfach eine Serie, wo alles stimmt.
Ja.
Die Schauspieler sind super, die Story ist wahnsinnig gut, das Setting ist mega gut überbracht. «The Penguin» ist ja eine Spin-off-Serie von «The Batman». Wir können vielleicht irgendwie auch sagen, schon fast eine Fortsetzung von «The Batman», einfach halt ohne «The Batman» selber, und zwar vom Batman-Film, wo, wann ist der rausgekommen? Ich glaube 2022 von Matt Reeves in die Kinos gebracht wurde. Das ist «The Batman». Mit dem, wie heisst es nochmal, der Vampir, unser Twilight-Vampir-Schauspieler.
Ich muss mal schnell schauen.
Jedenfalls ist das der Batman mit ihm, und der Penguin hat dort schon eine Nebenrolle gespielt in dem Film, und in dieser Serie geht es jetzt um ihn, um seinen Aufstieg. Der Matt Reeves, der hat den Penguin schon mit Scarface verglichen, so quasi von der Story her, also quasi die Geschichte von einem unbedeutenden Kleinganoven, wo sich sein Weg auf in einen absolut mythischen Status aufarbeitet. Und tatsächlich ist es ja so, dass am Ende von «The Batman» stirbt der Carmine Falcone. Der Carmine Falcone, das ist so der König von der kriminellen Welt, von der kriminellen Energie und damit eigentlich von Gotham City selber gewesen. Und sein Tod hat ein Machtvakuum hinterlassen, das gefüllt werden muss. Und da gibt es natürlich ganz viele Kandidaten, die den Platz übernehmen wollen als der neue King of Gotham sozusagen. Das ist sein Sohn, der übermütige Alberto. Da ist die frisch aus Arkham entlassene Sophia, am Carmine Falcone seine Tochter. Da ist noch der Salvatore Maroni, der Boss von einem gegnerischen Clan, und natürlich der Oswald aus Cobblepot, der Penguin. Mit ihm rechnet einfach gar niemand, weil er ist einfach irgendwie so ein hure schleimiger, windiger Fisch, wo einfach ist so, man hat ihn gern umeinander, aber niemand traut ihm, niemand, alle unterschätzen ihn, und er hat einfach eine Mission: ich werde der grosse König da und ich werde es allen zeigen. Und das ist halt einfach immer geil, wenn du die Underdog-Stories hast, obwohl der Penguin eigentlich ein Bösewicht ist, du schlägst ihn automatisch auf seiner Seite, weil er ist der Underdog, der von allen anderen Bösen total unterschätzt wird, und er selber natürlich auch, weisst, untersetzt, übergewichtig, mit einem Klumpfuß wackelt da.
Das finde ich noch geil. Ich habe das Gefühl, bei all diesen Trickfilmen und Filmen, die der je vorkommen ist, hat er nie. Die haben es einfach immer so visuell wie ein Pinguin dargestellt, oder? Mhm. Aber da habe ich es auch gefunden, dann läuft er um und findet so, shit, der läuft wie ein Pinguin.
Er läuft wirklich wie ein Pinguin. Darum hat er auch den Namen, ja, oder? Das macht wie so Sinn, es ist so mega logisch hergeleitet. Er hat einfach einen Klumpfuß, und darum gewackelt er halt, ja, so beim Laufen. Und das Krasse ist ja, dass der Colin Farrell unter einer riesen Tonne von Make-up und Maske und Fettsuit steckt. Und ich habe damals schon, wo «The Batman» in das Kino kam, habe ich gedacht, so, oh mein Gott, warum macht es, weißt du, Colin Farrell, der passt doch nicht zum Pinguin, und dann noch unter 3 Tonnen Make-up, der kann doch gar nicht schauspielen unter dem Ding. Hey, weit gefehlt. Er ist sensationell in dieser Rolle. Das ist für diese Rolle geboren worden. Und vor allem, wenn man diese im O-Ton schaut, mit einem wahnsinnig geilen italo-amerikanischen Akzent. Und dann gibt es noch eine andere Figur von einem jungen Mann, der in der ersten Folge quasi, wo er als sein Protégé aufnimmt, so ein bisschen als sein Lehrling, der zu ihm aufschaut und von ihm lernen tut. Zwischen diesen beiden hat es auch eine ganz, ganz geile Dynamik. Der Penguin wird ein bisschen so zu seinem Ersatzvater, von dem jungen Bub. Ja, wirklich, also sensationelle Serie. Und ich sage einfach, ich kenne mich, wenn so Serien länger auf mich nachwirken, dann oft fange ich sie an, noch geiler finden mit der Zeit. Ich habe das Gefühl, das ist eine Serie, die hätte auch vielleicht sogar Platz 1 bei mir können haben. Ich habe sie jetzt aber erst gerade wirklich vor einer Woche fertig geschaut. Darum tue ich sie jetzt noch auf Platz 3. Ja.
Okay. Penguin, HBO, bei uns Sky. Ja, ich auch. Also die schaue ich sicher noch weiter. Die habe ich wirklich auch. Übrigens, Robert Pattinson ist der Batman gewesen.
Danke.
Nein, genau, das muss ich auch schauen. Aber ich habe auch gefunden, du schaust einfach eine Folge und du siehst einfach, das ist so eine typische HBO-Serie, wo einfach wirklich so Qualität und so und alles, das stimmt einfach, so wie man so erwartet von diesen mit so einer super produzierten, gut geschauspielerin drum. Ja,
voll. Und vor allem Setting. Wirklich einfach nochmal der Sprung von The Batman, von der grossen Kinoleinwand auf jetzt Fernsehformat, Fernsehserie, klingt der Serie sehr gut. Also mega hochwertig produziert. Das ist das andere Negativbeispiel, Dune Prophecy, das wir auch schon besprochen haben, zeigt irgendwie genau, wie das kann schief gehen.
Das stimmt voll nicht in deiner Liste.
Nein.
Hast du das mal weitergeschaut?
Nein.
Das sagt er schon.
Aber ich habe auch noch nichts Gutes gehört über, yeah, von Leuten, die es weitergeschaut haben. Das, naja.
Ja, du, die haben alles für uns nicht schauen. Genau. Okay, das ist deine Nummer 3. Und Samuel, was ist bei dir auf Platz 3?
Bei mir auf Platz 3 ist Slow Horses. Das habe ich. Es ist jetzt einfach eine neue Staffel rausgekommen das Jahr. Ich habe sie vorher aber auch noch gar nicht geschaut gehabt und haben jetzt das so gerade en bloc quasi reingezogen das Jahr. Ja, wer das nicht kennt, das ist so eine Spionage-Thriller-Serie, läuft auf Apple TV Plus. Und die neueste Staffel sind 6 Folgen an etwa 40 Minuten. Und es geht so um so gescheiterte MI5-Agenten. Und die kommen dann ins Slough House, das ist so ein Drecksloch irgendwo in London. Und dort müssen sie dann so langweilige Büroarbeiten so machen, einfach so Scheiß, was sonst halt niemand machen will. Und sie sind quasi jetzt dort. Und die heißen dann eben Slow Horses, von dem kommt auch der Titel von der Serie. Und der Chef von denen ist der Jackson Lamb, der wird gespielt von Gary Oldman. Und das ist so ein völlig desillusionierter alter Agent. Und er ist so ein richtig grusiger Siach, einfach so. So fettige Haare, er ist immer untuscht, er furzt irgendwie um und er ist einfach ein Arschloch. Also so richtig, ja, einfach so ein richtiger Drecksack. Und hat natürlich dann trotzdem. Ist natürlich im Inneren, ist er ein guter Mensch. Oder? Und die zweite Hauptperson ist der River Cartwright. Das ist einer, der jetzt gerade kürzlich erst in das Slough House gekommen ist. Ich gehe jetzt hier gar nicht so gross auf die Handlung ein. Am Schluss geht es natürlich darum, dass die gescheiterten Agenten dann gleich so in echte Fälle wieder quasi reingezogen werden und dann dort so ein bisschen zu den Helden mutieren. Und jetzt in der vierten Staffel, in der neuesten, geht es um so einen Terroranschlag in London und so eine Söldnergruppe, die irgendwie aus der Kontrolle geraten. Und ja, das eskaliert dann natürlich immer mehr. Und das basiert auf einem Buch, also auf einer Buchserie, die habe ich natürlich nicht gelesen, weil ich lese einfach nicht. Aber das soll auch ja gut sein. Und es ist einfach so, es ist so ein klassischer Agenten-Thriller, so britischer Agenten-Thriller mit so ein bisschen Politik drin und hey, es ist einfach gut gemacht. Ich finde, die Schauspieler sind wirklich cool. Eben der Gary Oldman, der dreht die Serie völlig. Und hey, es ist spannend, es hat immer wieder so unerwartete Twists, wo ich jetzt nicht gesehen habe, vielleicht andere Leute schon.
Ist es eher lustig oder ist es irgendwie Drama oder Thriller?
So ein bisschen beides, so ein bisschen alles. Also es ist schon, es hat immer wieder lustige Szenen drin. Es ist so ein bisschen der britische Humor und so, spielt auf jeden Fall mit. Es hat aber auch, es ist auch über weite Strecke eher so ernst, also mehr so dramamäßig, thrillermäßig. Ja, ich finde es immer noch eine gute Mischung. Es nimmt sich nicht unendlich ernst, oder, aber gleich genug, damit es halt spannend bleibt. Hat auch einen Emmy gewonnen übrigens für Outstanding Writing.
Also ich wollte das schon lange schauen. Ich habe mega viel Gutes gehört und wirklich, das bin ich einfach nicht dazu gekommen. Weil ich eben auch gefunden habe, auch wenn ich es jetzt hier müsste rein, ich müsste fast die neueste Staffel sehen und ich schaffe einfach nicht 4 Staffeln, kann ich nicht mal schauen.
Voll. Also bei mir ist es auch genau gleich, hätte ich die 4. Staffel schon gesehen, wäre auch wieder ein Kandidat gewesen. Ich habe es geschafft, das Jahr die ersten 3 zu schauen. Ja. Das erste Mal, ich habe vorher auch, wie du, Samuel, ich habe keine Staffel gesehen. Und dann, wo die 4. jetzt rausgekommen ist und eben all die Lobhymnen auf die Serie, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich auch mal anfangen. Und habe natürlich bei der ersten Staffel angefangen. Und wirklich, also die ersten 3 Staffeln sind sensationell gut gewesen. Mega spannend. Und vor allem, was ich wirklich nicht gesehen habe, also die Twists, die sind teilweise verdammt gut. Also die Story habe ich mega unvorhersehbar gefunden und hat immer wieder Momente, wo ich denke, dann so vor dem Fernseher, ha, oder?
Voll, ja, voll.
Es ist wirklich mega gut geschrieben und wie du sagst, der Gary Oldman ist wahnsinnig gut in dieser Rolle. Ich merke auch, bei mir ist das Problem, wenn ich zu viel Slow Horror schaue und zu viel Gary Oldman, dann fange ich auch an zu reden, wie er. Wenn ich etwas anschaue, was ich, fucking hell. So, oh, you dumb fuck.
So, ja, es ist wirklich, du bist richtig mit zynisch quasi.
Absolut. Ja.
Also, das sind schon gute Schauspieler und Schauspielerinnen dabei, finde ich. Also die Kristen Scott Thomas zum Beispiel, so als Chefin von dem, oder irgendwie Second Desk ist es, glaube ich, vom MI5. Oder der Jonathan Pryce, das ist der High Sparrow aus Game of Thrones. Den kennt man vielleicht noch so. Also mega gute so britische Schauspieler, die ich halt eh gerne habe. Ja.
Cool.
Also ja, sehr cool.
Slow Horses, also auf Apple TV Plus. Nein, Apple, doch, ja, Apple Plus. Ja, ja. Fuck, ich denke, ein Plus dort. Und genau, Season 4 gibt es dort schon. Okay, dann bei mir auf Platz 3 ist auch passend die dritte Staffel von The Bear.
Die hätte ich einfach noch genommen, ja.
Hey, ich habe irgendwie bin noch nicht ganz, einfach irgendwie nicht durchgekommen und habe dann letztes Mal irgendwie denke ich, schaue jetzt bestimmt eine Folge und habe nachher drei müssen schauen, weil einfach, es ist so gut. Ich finde das, genau, die Serie, die, ich weiß gar nicht, wo läuft die?
Auf Disney Plus.
Ja, genau, stimmt, das ist ja von
Hulu. Ja, Hulu, genau. Hulu oder FX, weiß nicht, Hulu glaube ich.
Ah, nein, jetzt steht nein. Aber FX, also, hey, stimmt jetzt schon, irgendwie. Es ist mal Hulu gewesen, ich glaube jetzt steht FX am Anfang. Ja, aber genau, bei uns Disney. Und eben dort geht es darum, The Bear ist der Name von einem Restaurant in Chicago, so eine typische Sandwich-Bites. Und dann der Carmine, gespielt von Jeremy Allen White, übernimmt in der ersten Staffel, er übernimmt die, weil sein Bruder sich umgebracht hat. Und er will es dann schlussendlich, weil er ist so ein Spitzenkoch und er will es jetzt schlussendlich auch zu einem richtig edlen Restaurant machen. Und jetzt in der dritten Staffel geht es um das. Dann haben sie das eröffnet, das Restaurant. Das wirklich so Fine Cuisine. Und das Geile an dieser Serie ist immer so, dass es menschelt einfach. Es ist so das Zwischenmenschliche. Das Team in dieser Küche und immer so die Wechselspiel zwischen Herzlichkeit, Stress, Anschreien. Die haben so Dialoge mit den Leuten, wo dich einfach, der reißt sich, das zieht dich einfach mit, die sind alle so sensationell gut irgendwie. Eben vor allem der Carmine, mit seiner sozusagen Mitchefin Sydney, die von der Ayo Edebiri gespielt wird. Und die haben auch so ein interessantes Verhältnis, weil jetzt im Verlauf von dieser Staffel, er wird dann immer so ein bisschen mehr zum Chef und also einfach, so wie er halt ist, oder? Der kann nichts irgendwie anderen überlassen und hat immer einen riesen Stress.
Control-Freak oder so.
Ja. Ich glaube, wer mega gut spielt, ja, ich glaube, er hat auch einen Emmy. Hat er nicht einen Emmy bekommen?
Ziemlich sicher.
Der Brüder.
Sind auswendig, aber.
Es sind nicht zum Beispiel sein Cousin.
Entschuldigung, ja, Cousin. Der.
Der, wo der Richie spielt, eben ja. Moss Bakrach, Baff, wie auch immer du aussprichst. Und genau, er spielt mittlerweile, er war immer so ein Verschupf, der nicht so eine richtige Aufgabe hatte in diesem Restaurant. Und jetzt irgendwie blüht er so auf, er ist sozusagen wie der Platzzuweiser. Wo aber natürlich, mega so das Zwischenmenschliche zeigt er da mega gut. Ey, das ist einfach wirklich, es sind immer so einzelne Folgen, wo sich auch so, ich meinte daneben ist dann der Richie, macht er wie so eine kleine Schulung in einer anderen, ich glaube, das war in dieser Staffel, ich habe schon das Durchnahmen mit diesen vielen Folgen, in einer anderen Bite und das ist einfach, wie er mit denen harmoniert und, oder ey, wirklich eine der stressigsten Folgen, ich habe das Gefühl, so eine hat es immer. Letztes Mal war es die mit dem Weihnachtsessen.
Oh Gott, und die ist genial. Die ist
immer noch die beste. So,
die hat dramatisiert.
Ja.
Jetzt ist es, wo die Schwester von Carmi, Natalie, wo ein Kind bekommt. Die Geburt ist stressiger als die von meinem eigenen Kind. Es ist so gut, weißt du, weil schlussendlich sind natürlich alle am Arbeiten, sie verwünscht niemand und dann läutet sie dann wirklich noch etwa 20 Leute, die sie telefoniert, läutet sie ihrer Mutter an. Und mit der hat sie so nicht gut. Und wirklich, die kommt schon und weißt du, irgendwie atmet, ja, ich komm dir helfen, du schnaufen. Und sie so, chills, Mutter, chills, Mutter. Und es ist so gut gemacht, weißt du, wie sie auch, die können gleichzeitig nervig, auf eine Art unsympathisch, aber dann eben gleich, du siehst die Mutter dahinter und das ist nicht automatisch, sie steht da und dann findet man sich und plötzlich ist alles harmoniert. Das ist wirklich immer wieder so ein Wechselbad. Huere gut, einfach wie, die sind so menschlich.
Es hat mega viele so earned moments, sagt man ein bisschen so im Fachsprech. Also wenn Charakterentwicklungen sich verdient anfühlen und nicht einfach nur daherkommen, weil es jetzt der Autor oder die Autorin so geschrieben hat. Und der Rich ist doch sein Cousin. Oder?
Ja, genau.
Die Folge, wo du gesagt hast, wo er eben im, ich glaube, das ist in der zweiten Staffel.
Ich bin noch in der zweiten Staffel,
wo er beim anderen Restaurant das Praktikum macht.
Ja.
Genau. Das ist ja wahnsinnig, weil er hat wirklich die ganze Staffel hat einen Struggle, um seinen Platz zu finden und eckt überall an und es quält dich schon fast die ganze Staffel über. Es ist nicht einfach einmal am Anfang ein kleines Thema und dann wird das mal gelöst, sondern es ist wirklich ein Thema, das sich über die ganze Staffel hinwegzieht und auch innerhalb von dieser Folge, es wird ihm nicht einfach so in die Wiege gelegt, dass er jetzt plötzlich herausfindet, in was ist er gut, um was kann er machen und wo ist sein Platz in dem ganzen Gebilde, sondern auch dort innerhalb von dieser Folge ist das Erarbeiten von dem Ding und wenn es am Schluss endlich mal so weit ist und es bei ihm Klick macht, ist das so richtig so, so katharsisch, oder? So richtig so, endlich und es hat sich richtig, es ist wirklich schön verdient und und so im Moment hat The Bear einfach... Oder der Bär. Also ich sage es immer fast. Der Bär hat unglaublich. Hat unglaublich viel so einen Moment. Und das ist einfach ein Mittengrund, warum die Serie immer noch gefeiert wird.
Ja, das ist wirklich, aber ich denke, das haben wir wieder. Die letzte Folge, wo mega viele echte Köche drin vorkommen, das merkst du irgendwie gerade.
Also du merkst, echte Köche, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, es hat viele. Und ich finde, man merkt es irgendwie am X. Weil. Ja, irgendwie. Und der lustige Städte, ich habe gefunden, weißt du, die haben wie so Unterhaltungen über ihre Kocherlebnisse. Und ich weiß nicht, wie sie es gefilmt haben, aber ich habe das Gefühl, die haben das wirklich so zusammengefilmt mit den Schauspielern. Und dann erzählen die auf eine Art auch Anekdoten. Aber bei einem sind es natürlich erfunden. Und die anderen erzählen ihre eigenen. Ich weiß nicht genau, wie das war zum Filmen. Aber es kommt sehr authentisch rüber. Und ich finde, du merkst jetzt bei den Schauspielern auch, dass sie dann nicht mehr unbedingt so Schauspieler, sondern so ein bisschen aus sich rauskommen. Aber es passt irgendwie, weil sie spielen sich ja in der Serie, sie sind ja auch wieder erkennbar als ihre eigenen Personen. Mhm. Aber dort, finde ich, merkst die Schauspieler dahinter ein bisschen mehr. Aber es kommt sehr sympathisch über. Und grossartig, wirklich. Ich habe gemeint, es ist dann vielleicht fertig, aber es geht ja dann von nochmal eine Staffel, weil es ist doch wieder relativ offen am Schluss.
Und ich habe es gesehen, es ist, glaube ich, angekündigt, ja, Staffel 4 gibt es Kundig im Winter.
Es hat wirklich, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist, du hast manchmal so ein bisschen Rückblick, wo es kurz, weißt du, ganz kurz, wo es zeigt, was so in den Leuten vorgeht. Und ich kann nicht immer ganz können sagen, was ist jetzt genau, also weißt du, was ist hier das Problem? Also weißt du, was stört sie genau? Stört sie, dass eben der Carmi irgendwie alles übernimmt? Oder, also weißt du, das habe ich wirklich, ich kann nicht ganz herauslesen, okay, ich sehe die Sachen und ich sehe die Problematiken, aber was ist jetzt genau das, was dich stört? Also das habe ich nämlich schwierig gewesen, um für mich herauszufinden, was von diesen Rückblendern, was ich jetzt rausnehmen muss. Aber sonst, wirklich sehr gut. The Bear Season 3. Ich muss gucken, timingmäßig. Ja, das ist gut. Das kommt gut. Sondern nicht ausartet. Also komm, dann kommen wir schon zu auf Platz 2. Was ist denn das bei dir, Luca?
Das ist das, was ich schon im Februar als das Highlight vom Jahr beschrieben habe, und zwar Shogun.
Oh, das...
Ja, das ist klar gewesen.
Du musst dich intervenieren dann. Das kommt bei mir auch noch.
Ah, das kommt bei dir auch noch?
Ja,
das kommt auch. Auf welchem Platz kommt es echt?
Ja. Also gut, dann das besprechen wir dann von später. Was ist bei dir auf dem 2, Samuel?
Das ist also eins, wo Gefahr läuft, dass es jemand anders höher hat. Fallout.
Oh.
Das habe ich... Ich habe das auf dem 2.
Auf dem 2, also gut, ja, dann können wir es ja gleich jetzt besprechen. Genau, das läuft auf Amazon Prime, basiert auf dem gleichnamigen Spiel von Bethesda und es ist so in einem postapokalyptischen Amerika in Los Angeles nach einem Atomkrieg und dann hat es so Überlebende, die in so Untergrundbunker sich halt irgendwie versteckt haben und die leben jetzt so ein bisschen ihre heile Welt, die nennt man dann Vault Dwellers und an der Oberfläche tobt halt so die totale Anarchie von denen, die dort überlebt haben. Und es überfallen dann so Banditen, der eine die Vault und dort ist unter anderem Lucy McLean drin und ihrem Vater wird dann gekidnappt und sie macht sich dann auf in die Oberwelt sozusagen, um den wieder zu suchen und retten, ihrem Vater. Ja, und dann trifft sie dort halt so auf allerlei komische Gestalten. The Ghoul und Brotherhood und auch so ein eine verstörende Geschichte um ihren Vater, findet sie dann auch ein bisschen raus. Genau. Und hey, ja, ich habe das Game ja nicht gespielt, gell? Also ich bin völlig ahnungslos in die Serie und das macht überhaupt nichts. Also erstens mal finde ich, es sieht einfach nur geil aus, so die ganze Serie. Es ist so cinematografisch, ist das wirklich das Meisterwerk für mich. Die Kulisse ist super gemacht, die Kostüme sind mega geil, das Make-up und so, der Ghoul, es ist einfach richtig geil gemacht. Und auch so nachher so das Color-Grading und einfach, ja, wenn du so ein bisschen Fotografie und Film irgendwie begeistert bist, dann kannst du es wieder mehr schätzen vielleicht, wie gut gemacht das einfach alles ist. Und sonst, ich stehe eigentlich nicht so auf Science-Fiction, also ja, es ist ja so im entferntesten Bereich Science-Fiction, aber irgendwie, das hat mich jetzt gleich recht gepackt. Auch weil es einfach so eine gute Mischung ist, habe ich gefunden, zwischen dem Drama und so ein bisschen spannende Geschichte und aber auch völlig Komödie. Also es ist ja sehr oft richtig lustig, finde ich. Und auch da wieder hat eben gute Twists drin und so die Charaktere, die recht gut geschrieben sind, finde ich. Also sie sind nicht einfach alle so prototypisch, okay, die ist jetzt gut, der ist jetzt böse, sondern es ist sehr vielschichtig und je mehr von der Hintergrundgeschichte du dann mitbekommst von den einzelnen Charakteren, desto mehr kannst du dich quasi reinversetzen und merkst so, aha, ja gut, okay, jetzt der Ghoul zum Beispiel, der ist jetzt zwar da eigentlich ein richtiges Arschloch, aber es hat schon einen Grund, warum das so ist, wie er ist und so weiter. Hey, ja, und einfach so die ganze Pace, die Dialoge, irgendwie hat für mich alles gestumme, eben, obwohl ich irgendwie das Game gar nicht kennt habe. Wahrscheinlich verpasse ich ein paar Easter Eggs.
Ich hatte jetzt natürlich genau viele drin gehabt, von jedes Steampack, alles so zum Heilen, zum Essen, zum Anschauen, jedes Gerät haben sie natürlich implementiert. Also eben, der Fanservice ist voll vorhanden gewesen, aber eben, cool gemacht, nicht einfach nur, auf dem kann man sich einfach immer ausruhen. Man tut einfach das ein bisschen streuen und dann ist das gewesen. Ich finde auch, die haben die mega guten Humor und vor allem auch so die Mischung aus der absurden Brutalität, weil in den Games, da kannst du auch die Gegner vertätschen, damals richtig und so, je nachdem, was du geskillt hast. Es gibt einen Skill, den du kannst machen, damit gibt es 33% Chance, dass Gegner explodieren und so.
Ach so.
Und da ist ja wirklich auch, da werden die Leute verstampft und so und es hat riesige Monster und eben genau die, wie die Vaults, wo die Leute sich versteckt haben, die Bunker, mit diesen komischen Leuten, die dort drinnen leben, weil die halt, ich weiss schon wieder nicht mehr, wie lange dass sie so dort drinnen leben, aber.
Die ganze Generationen ja, zum Teil, oder? Also.
Ihre eigenen Kulturen und sau lustig. Und eben die Rückblenden auch, wie das Ganze gekommen ist, mit der Vault-Tech, das private Unternehmen, das schlussendlich einfach irgendwie geschickt von der Welt in der Hand hat, einfach eiskalt ist und kalkuliert. Und ja, sau gut. Nachher so gekämpft ist, habe ich auch sau gut gefunden.
Absolut. Und das ist auch so eine Serie, die bei mir, ja, hätte auch können, habe ich mal so aus der Top 3 rausgelassen. aber auch irgendwie jetzt Platz bei dir, ich bin froh, haben die sie reingebracht. Ich finde, eine absolute Standout-Performance in dieser Serie ist der Walton Goggins, ja, eben als der Ghoul, als der Cooper Howard. Das ist wirklich, das ist so eine sensationell gut geschriebene Figur gewesen, wo mit wirklich allen Macken und Schwächen und der einmal so ein richtiges Asshole, aber irgendwie trotzdem, vor allem in seinem Backflash im Moment, fühlst du mega mit ihm. Das ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Charakter gewesen. Aber alle sind gut geschrieben gewesen, aber der Walton Goggins ist für mich wirklich so der Standout von dieser Serie gewesen.
Ich schaue gerade nach, aber er hat den Emmy leider nicht gewonnen, nein, sehe ich jetzt hier. Aber nominiert ist er gewesen.
Ja, okay.
Sie haben gar nicht cool. Auch doch Music Supervision. Ja, sind so ein, so ein Trost-Emmy haben sie gewonnen, sonst nichts.
Aber das ist noch Marketing.
Ja, das ist echt noch erstaunlich. Ja. Ich hatte wirklich auch.
Es sind viele nominiert gewesen, aber ja, es hat halt auch andere viele gute gehabt.
Eben, hat natürlich Sättig einfach Küche drin sind. Ja, Fallout, genau, eben bei mir auch auf Platz 2. Ja, dann kommen wir schon wieder zu dir, Luca.
Platz 1?
Ja.
Gut, Platz 1 bei mir ist eine Serie, wie soll ich sagen, ich wollte die Serie reviewen, aber ich habe nicht viel, ich weiß noch in den Wochen, wo ich das gemacht habe, ich habe überhaupt keine Zeit gehabt für diese Serie. Ich habe darum gedacht, ich hole mir einen Screener, schaue irgendwie die erste Folge und schreibe dann, so war die erste Folge oder so, wenigstens etwas. Am Schluss habe ich diese Serie in 2 Tagen durchgepinscht, völlig ungeplant. Ich habe nicht loslassen können. Von was rede ich? Ich rede von Three Body Problem.
Ah.
das ist mein Platz 1. Und das ist wirklich so eine Serie, die mich einfach von der Story her mega gepackt hat. Sie fängt an mit einer kaputten Wissenschaft. Es passieren Sachen, die eigentlich in allen, weißt, CERN-Labor, bei allen Teilchenbeschleunigern, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nichts mehr stimmt zu funktionieren. Als ob die Gesetze der Physik sich von heute auf morgen entschieden haben, einfach nicht mehr so zu tun, wie man sie seit 100 Jahren erforscht hat. Was dahinter steckt, ist das Geheimnis. Oder ich sage mal, ich wollte es jetzt nicht spoilern. Je weniger man weiß, desto besser, weil die Serie lebt einfach von dem ganzen Mystery-Box-Prinzip davon, dass du am Anfang nicht viel weißt und du immer antworten willst und jede Folge gibt dir eine Antwort, aber stellt auch wieder zwei neue Fragen und vermischt das immer wieder ein bisschen mit wissenschaftlichen Paradoxen, Theorien und das immer aber auch mega menschlich mit Charakteren, wo halt auch ihre eigene Scheiße haben, ihre eigene Probleme und mit dem irgendwie zurechtkommen versuchen und so entfaltet sich einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig packende Story. Auch wieder mit dem Jonathan Pryce in einer Nebenrolle, unser High Sparrow, und macht das auch mit. Aber noch ganz viele andere. Und ja, also das ist für mich wirklich so eine Serie gewesen. Ich konnte nicht können aufhören. Ich habe wirklich nach jeder Folge habe ich gedacht, so, das ist jetzt die letzte Folge für heute, weil ich habe einfach wirklich keine Zeit. Ich habe wirklich, und jedes Mal am Schluss so, fucking hell. Also, ich kann nicht aufhören, ich muss weiter schauen. Und wo ich fertig bin mit der ersten Staffel, die hört dann auch noch mit so einem huren fucking Cliffhanger auf, habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt die Bücher holen, weil diese Serie die basiert auf Trilogie, auf The Remembrance of Earth's Past, oh Gott, das kann ich fast nicht aussprechen, ist eine Science-Fiction-Trilogie vom Autor Liu Xijin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aus dem Jahr 2006. Ist wirklich so ein Werk, das ihn weltberühmt gemacht hat. Unter anderem hat sogar der damalige US-Präsident Barack Obama eine persönliche Widmung geschrieben für das erste Buch, «The Three-Body Problem», wo eben auch ein wissenschaftliches Paradoxon ist. Und das ist eben auch wieder das Spannende an dieser Serie. Und ja, ich habe gerade weiter... Ich habe die Story nicht können einfach so lassen und sagen, gut, jetzt warte ich irgendwie 2 Jahre, bis es weitergeht. Die Serie wird weitergehen, ist auch verlängert worden, ist also schon so von Netflix bestätigt worden. Aber ich muss vorher wissen, wie es weitergeht.
Bist du durch?
Ich bin jetzt gegen Ende vom zweiten Buch.
Okay.
Das ist scheiße. Was man muss sagen, was ich finde, was mega gut gelungen ist, und zwar der beiden Showrunner, D.B. Wise, die von Game of Thrones, D.B. Wise und David Benioff, die haben ja nach der letzten ein, zwei Staffeln von Game of Thrones ich sage mal, ein bisschen tieferes Standing bei den Fans. Zu Recht, muss man auch sagen. Aber bei Three Body Problem haben sie sich wirklich ein Problem angenommen. Sie haben das Buch, wo eigentlich die Story vom Buch findet fast komplett in China statt und hat auch fast nur komplett chinesische Charaktere. Jetzt hast du aber eine Serie, die du auf Netflix hast und naja, was machst du? Spielt die einfach nur in China? Wäre okay, aber was machst du mit der Sprache? Also, entweder bist du authentisch und du hast einfach eine ganze Serie untertitelt oder dann musst du halt wirklich sagen, okay, wir fangen davon Teile aus dieser Story näher, verschieben sie auf Großbritannien oder sogar auf Amerika und vermischen das ein bisschen. Und das, für den Weg haben sie sich dann auch entschieden. Und sie machen das verdammt gut. Also ich habe jetzt eben die ersten 2 Bücher gelesen und ich habe nicht das Gefühl, man sagt nicht respektvoll damit umgegangen oder hat einfach, weißt du, die klassische amerikanische Dampfwalze drüber lassen, à la ziemlich beste Freunde, ein wahnsinnig schöner französischer Film und wir machen jetzt einfach unser Ami-Remake dazu, wo einfach 20 Mal schlechter ist, sondern man hat es wirklich sehr, sehr respektvoll genommen und dieses Thema und die Stories und das halt auch ein bisschen die Struktur ein bisschen geändert, weil es muss als Serie funktionieren und so weiter, hat man alles sensationell gemacht. Ich bin wahnsinnig Fan von Three Body Problem und das ist wirklich so eine Serie gewesen. Die erste seit langem, wo ich wirklich durchbinged habe. Einfach bam.
Ich habe sie auch, also ich habe sie auch gut gefunden, aber so Sachen, dass man sie weiter schauen will. Ich finde, die Serie muss nicht einmal unbedingt extrem gut sein, dass man sie eben weiter schaut. Ich finde, für mich ist das nicht unbedingt ein super Qualitätskriterium, oder? Weißt, weil du kannst ein spannendes Mysterium machen, wo ich einfach wissen will, was es ist. Mhm. Aber die Serie, ich habe sie einfach gut gefunden. Figuren zum Teil schon so ein bisschen, wie die sich verhalten haben, so die Beziehung, die einen miteinander haben, die einen verrückt auf den anderen und irgendwie gleich, obwohl er eine Beziehung mit jemand anderem hat, irgendwie immer anschnauzt. Es hat einfach so gewisse unlogische Sachen gehabt und eine gewisse Szene, ich weiß auch nicht. Also weißt du einfach, dass es für mich nicht grossartig war. Aber ich bin auch, es hat mich auch interessiert und ich habe dann auch kurz nachgelesen. Ich habe keinen Bock gehabt, um die Bücher zu lesen. So fest hat es mich nicht interessiert. Aber ich habe einfach geschwind noch gelesen, was passiert. Und bin schon noch gespannt, wie sie das wieder machen. Ja, bin, mega. Muss sagen, verdammt skeptisch, dass sie das gut realisieren können. Bin ich verdammt skeptisch.
Sie haben ja schon Storylines vom zweiten Buch eben schon in die erste Staffel. Also es ist schon vieles passiert aus dem zweiten Buch. Ist schon passiert. Und ich bin auch mega gespannt, wie es weitergeht. Also, aber
du hast
sieht gut aus. Nein, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe jetzt gerade ein bisschen so IMDb durchforscht und so und so ein bisschen Screenshots und Schauspieler und ich glaube, die gebe ich mir wirklich auch jetzt, vor allem nach dem Lobgesang von Luca. Und der hat ja wirklich, also die haben ja da ein bisschen Game of Thrones Cast recycelt. Also da sind ja der Sir Davos ist drin da.
Ja,
und
stimmt,
ach, jetzt, ich weiß nicht, wie der heißt, doch der Fest
drin. Sam.
Da, ja, genau.
Ich bin gespannt, muss man das sagen, ich bin gespannt, wie du das wirst finden.
Ja.
Ja, aber bei mir ist es so einig gewesen, ich bin die Liste durchgegangen und dann so, ah ja, stimmt, das war auch noch das Jahr gewesen. Und wenn ich es nicht mehr weiss, dann ist es für mich nicht vom Glück, aber ich kann sie auch, es ist sehr unterhaltsam.
Ja, so Mystery Box hat schon relativ hohe Hürden bei mir, dass es, oft ist es genau, geht es mir genau gleich wie dir, Phil, dass es nämlich dann, ich schaue es zwar, weil es irgendwie, man will ja wissen, wie es weitergeht, aber, wenn es dann so, also nicht zu viel so Lücken hat in der Logik und so, dann das stört mich dann irgendwann. Ich weiß jetzt nicht, wie es da ist. Oder?
Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber wie gesagt, ich habe es auch sehr unterhaltsam gefunden. Also,
Three
Body Problem auf Platz 1 beim Luca. Dann Samuel, was ist bei dir auf dem Eis?
Hey, bei mir auf dem Eis ist eine, wo einfach so für mich persönlich mega gut ist, aber so ganz objektiv gesehen, jetzt vielleicht nicht die allerbeste Serie, und zwar Yellowstone. Also es ist schon sehr gut. Luca ist auch hyped, ich weiß es.
Ist keine schlechte Wahl.
Es ist keine schlechte Wahl. So, um was geht's? Es ist so ein Neo-Western-Drama in Montana, in den USA, spielt in der Gegenwart. Und der John Dutton, gespielt von Kevin Costner, führt die Yellowstone Ranch in der 6. Generation. Und das ist so eine riesige Ranch mit keine Ahnung, Hektaren und Hektaren an Land. Also ihm gehört fast halb Montana, hat man das Gefühl. Und also so die Prämisse der ganzen Serie ist, wie dass er das Land oder der Lebensstil quasi muss verteidigen gegen allerlei Interessensgruppen, die natürlich das Land möchten. Da hat es so Immobilienhai, irgendwelche Milliardäre, die jetzt halt dort leben wollen, weil es schön ist.
Es spielt
und
heute, gell?
Spielt heute, ja. Genau. Komme ich nachher noch drauf. Das ist auch ein bisschen aktuell. Das hat wirklich auch so einen Anker in der Realität. Und der John Dutton, respektive seine ganze Familie, will das natürlich so erhalten, wie sie es kennen. Also so das Cowboy-Tum, der Lebensstil. Da geht es dann so um allerlei Korruption und das machen sie mit dreckigen Tricks und mit Gewalt und Politik und so weiter. Also es ist so ein klassisches Familiendrama eigentlich. Und die Familie ist natürlich völlig dysfunktional. Also die einen hassen sich und wollen sich fast schon gegenseitig umbringen, die anderen haben sich gern und so weiter. Und jetzt in der Staffel 5 ist der John Dutton, also der Kevin Costner, ist der Gouverneur geworden von Montana. und versucht jetzt dort halt so seinen Einfluss auszuspielen, um so den ganzen Bundesstaat eigentlich vor der Gentrifizierung auch ein bisschen zu schützen, die halt stattfindet. Und also warum finde ich diese gut? Ich bin im Sommer halt in dieser Gegend, also eigentlich in Wyoming und also ein bisschen Südmontana, also auch im Yellowstone Nationalpark, wo diese Serie dann auch benannt ist. Und darum habe ich halt so ein persönlicher Bezug ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber einfach
ja, du hast vorgenommen, ist echt vorgenommen.
Ja, es hittet dich einfach noch so ein bisschen anders, wenn du halt schon so in den Landschaften gewesen bist und wirklich weisst, hey, wo es sieht wirklich so geil aus, wie in der Serie dargestellt. Und sie ist auch wieder audiovisuell ein absolutes Brett, oder? Also du hast so die Landschaftsaufnahmen und so die Cowboy-Szenen, das ist halt so pure Redneck-Romantik. und ich feiere das aber total ab. Es gibt auch wirklich so Folgen, jetzt in der 5. Staffel, wo sie das extrem zelebrieren. Also wo die eine ganze Episode fast nichts passiert eigentlich und sie aber einfach nur so, keine Ahnung, irgendwelche Kühe in so ein schönes Tal treiben. Und weißt du so?
Genau.
Genau. Und ja, aber auch Charaktere sind eigentlich recht gut geschrieben und gut entwickelt und so weiter. Also die Story an sich ist auch okay. Aber man muss schon sagen, also weißt du, wie bei all diesen Familiendramen, Es nutzt sich dann auch so ein bisschen ab. Das wiederholt sich dann so ein bisschen Konzept, weil eben einmal gibt es eine Intrige gegen X und dann verratet Y irgendwie Z und so weiter. Also das ist so ein bisschen Schema F irgendwo. Aber eben, das Thema ist schon ein bisschen hochaktuell, weil auch in echt Montana hat ein bisschen das Problem, dass halt ganz viele Touristen dort ankommen und auch ganz viele reiche Leute sich dort niederlassen. Und das verändert, glaube ich, auch so ein bisschen die politische Zusammensetzung vom Land. Und jetzt ist gerade so der demokratische Senator, der John Tester, ist jetzt gerade abgewählt worden. Und der könnte eigentlich gerade direkt aus Yellowstone kommen, auch wenn er demokratisch ist. Aber der entspricht eigentlich dem John Dutton. Also das ist so ein Traditionalist, ist selber irgendwie ein Rancher und will so ein bisschen den Lebensstil so ein bisschen bewahren. Und jetzt der neu gewählt worden ist, der Tim Sheeny, der hat irgendwie Luxus-Apartments mal irgendwo hingestellt.
Fracking, Öl, also Bohren.
So, genau, und der ist jetzt einfach gewählt worden, weil halt republikanisch ist und weil Montana traditionell eher rot wählt und ja. Trump und so. Oder? Ja, darum hat das wirklich so einen aktuellen Bezug auch. Ja, und jetzt, also was man noch muss sagen, oder der Kevin Costner, der ist ja jetzt unvorhergesehen abgetreten aus dieser Serie, und zwar in der Mitte von der Staffel 5, oder? Der Depp, um da seinen eigenen Film zu machen, und ich auch schon darüber geredet habe im Podcast. und ich finde, es war eine schlechte Entscheidung von ihm, weil also die Serie ist deutlich besser als seine Filme. Leider. Und es ist jetzt halt so ein bisschen, sie haben es jetzt halt, wir müssen, also das hat man wirklich nicht gesehen, er hat einfach gesagt, ich komme jetzt nicht mehr zurück. Und dann ist er weg. Und die Hauptfigur von der Serie ist plötzlich weg. Und das haben sie natürlich jetzt müssen irgendwie auflösen, oder wie machst du das? Ja gut, er stirbt natürlich.
Es ist wie bei den Simpsons, dass er weg bei der Pucci,
oder? Ah, ja,
aber weißt du, das ist nicht mal, ja genau. Aber dort kannst du wenigstens irgendwie animieren oder so. Da hast du natürlich, du hast ja nicht mal, er ist nicht mal zurückgekommen für irgendwie eine Abschiedsszene. Weißt du, dass er irgendwie, das haben können sagen, ja okay, wir ja eben, jetzt wirst du jetzt noch umgebracht und bitte komm doch noch schnell für 20 Minuten aufs Set. Nein, nichts.
Er ist einfach mid-season offscreen killed worden.
Ja, also ja, es wird dann halt oder? So, du siehst irgendwie so von weitem den Körper und es ist halt dann einfach der John Dutton, oder? Und das ist ein bisschen ein harter Übergang. Es ist okay, sie haben es so gut gemacht, wie du es irgendwie kannst machen unter diesen Voraussetzungen. Aber das ist natürlich schon ein bisschen schade. Und jetzt die letzte Hälfte, es ist jetzt noch nicht ganz fertig, es ist erst irgendwie Folge 10 draussen. Ja, das müssen sie jetzt halt irgendwie so abschliessen ohne den Kevin Costner. Das ist ein bisschen schade und ich finde, er hätte jetzt, also, ich weiß auch nicht, hätte ich jetzt noch können einmal schnell zurückkommen, um die Serie noch fertig machen, das verstehe ich nicht ganz.
Hätte er sicher müssen ducken für das? Also weißt du, das ist ja vertraglich doch immer so geregelt.
Ja, eigentlich schon, ja, ich weiß nicht. Also,
du, vielleicht ist es tatsächlich nicht geregelt gewesen, weißt du, vielleicht ist es tatsächlich, ich meinte ja, es ist ja wirklich einigermaßen Beef im Hintergrund gewesen. Es ist nicht einfach nur, ich wollte einen neuen Film machen, sondern auch mit dem Taylor Sheridan, dem Schöpfer von der ganzen Serie, und der ist eh wahnsinnig. Also Shoutout to Taylor Sheridan, er ist ja nicht nur der Showrunner, sondern er schreibt fast alle Folgen selber von der Serie, und das ist höchst selten bei einer Serie. Du hast eigentlich immer einen Writer's Room mit einem grossen Autorenteam, und der Showrunner, der geht ein bisschen so die Richtung vor, aber schreiben tun die Serie dann andere. Und der Taylor Sheridan, der ist einer, der selber schreibt, der ist einer, der selber inszeniert, und in Yellowstone spielt er sogar auch eine Rolle mit. Und zwar die von der, wie heisst das, die Six Sixes oder irgend so etwas. Der Chef von der Six Sixes, der, wo immer die bei der Show, bei den Horse-Shows dort die Stunts macht. Er spielt er selber mit. Also er ist selber auch wirklich ein Cowboy in dem Sinne, wie er lebt und lebt. Und alles, was er macht, all seine Serien sind wahnsinnig gut. Mayor of Kingstown gibt es zum Beispiel, oder die Spin-off-Serie 1883 und 1923, irgendwelche Zahlen mit Harrison Ford und so weiter. Landman ist jetzt erst gerade rausgekommen, wo quasi Yellowstone in Texas ist, mit Öl, wo das geht. Wahnsinnig talentierter Mann, aber irgendwie hat er Beef mit dem Kevin Costner gehabt, anscheinend schon länger. Das ist etwas, was sich schon länger abzeichnet hat.
Hat er gar nicht gewusst, ja, okay.
Das hat sich wie so aufgebaut und dann ist halt jetzt einfach dort wirklich mit Season. Sie haben die fünfte Staffel haben sie eben nur eine Hälfte können machen aus Vertragsrechten, gerade eben, weil man gewusst hat, da ist Beef und man hat jetzt einfach sich mal gar nicht mehr gemacht, die erste Hälfte. Und dann hat sich der Kevin Costner rausgenommen und gesagt, so, für die zweite komme ich nicht mehr zurück. Ja, und das ist extrem schade, weil der Kevin Costner dreht diese Ring.
Ja, völlig.
Aber ich glaube, es ist einfach kein einfacher Typ, der. Also, der
gut möglich.
Ja, glaube ich auch, ja.
Ja, gut. Yellowstone auf Platz 1 beim Samuel. Und genau bei mir, wie sich jetzt schon abzeichnet hat, was beim Luke auf dem 2 ist, ist mir Shogun. Und für mich ist es relativ schnell klar gewesen. Schon von Anfang Jahren das Gefühl. Also, dass das noch stoppen kannst. Was sagen die Serie, wo sie spielt irgendwie im 16. Jahrhundert, wo ein Engländer, wo es fängt ja, sie segeln irgendwo hin, strandet schlussendlich und sind dann in Japan und man weiß nicht so recht, was für ein Zweck, was hat das Schiff wollen, wohin haben sie wollen, sind es Piraten, die Japaner haben immer das Gefühl, sind irgendwelche Piraten. Und es entwickelt sich einfach ein urspannender Konflikt zwischen den wie viel sind es? Fünf verschiedene Oberhaupt. Weil
ja, fünf Regenten, ja.
Genau, oder? In Tokio, die Streitrechte sozusagen um die Vorherrschaft in Japan. Mhm. Und weil der Kaiser, oder? Ich weiß nicht mehr, schon gestorben
ist. Der Taiko, das ist ein Titel halt, ein Herrschaftstitel, der Taiko. Ist ein bisschen ähnlich wie bei der Penguin, der Taiko, der stirbt, ich weiß nicht mehr, ob krank oder Altersschwäche, der stirbt und hinterlässt das Machtvakuum, der war der alleinige Anführer gewesen und seine fünf Regenten, die eigentlich seinen Rat gebildet haben, die streiten jetzt um die Vorherrschaft in Japan.
Und, bis der Sohn sozusagen eigentlich an der Macht wäre, aber natürlich wird da Ränke geschmiedet. Und eben, das hat so Game of Thrones-Vibes, weil eben immer die eine mit dem anderen. Und genau, eben er, die Hauptperson, die... Jetzt haben sie seinen Namen sogar vergessen.
Der Yoshi Toranaga.
Ja, genau. Er ist der, eben offenbar ja schon bei dem die Serie hat es schon mal gegeben, oder? Mhm. Und der ist ja dort auch schon dabei gewesen, oder? Das ist ja, glaube ich, das Lustige daran, oder? Habe ich gemeint.
Shogun, also es gibt einen älteren, Shogun genau. Ist eigentlich das Buch von James Clavell.
Ja.
Und es gibt schon eine uralte Verfilmung davon oder eine Serienadaption davon, die anscheinend mega gut sagt. Ich habe sie nicht gesehen. Shogun ist jetzt einfach eine neue Interpretation vom Buch.
Ich habe das Gefühl, ich habe gemeint, dass er dort auch schon irgendwie involviert war. Aber vielleicht habe ich das falsch im Kopf. Genau, und eben die Hauptpersonen sind genau der Toranaga, einer von diesen fünf Regenten und der John Blackthorne, das ist eben der englische Seefahrer. Und ich würde sagen, die dritte Hauptperson ist die Mariko, von der Anna Savai gespielt. Sie ist nämlich sozusagen die Übersetzerin. Weil, und das ist ja auch speziell, die ganze Serie ist ja in, ich sage es mal Anführungszeichen, Originalsprache. Sie reden extrem viel Japanisch und Englisch, weil... warte mal. Mhm. Die Portugiesen, die dort sind, jetzt habe ich es durcheinander.
Was also man muss so sehen, damals in der historischen Kontext ist eigentlich, dass Portugal und Spanien sind die zwei Seefahrernationen genau. Von damals gewesen. Und wenn du international auf See gewesen bist, müssen entweder Spanisch oder Portugiesisch reden, weil die haben all ihre Kolonien gehabt, überall all ihre Fahnen abgesteckt, schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten fast schon. Und das war einfach eine Pflichtsprache gewesen. Und selbst die Engländer, auch der John Blackthorne, das ist ja er ist eine fiktive Figur, aber basiert auf einer anderen historischen Figur. Auch der hat natürlich Portugiesisch geredet und als er in Japan gekommen ist, hast du entweder Japanisch oder Portugiesisch geredet. Jetzt bei der Serie ist aber das Problem, wir können auch da wieder nicht die ganze Serie untertiteln. Man hat sich einfach entschieden, wenn Japanisch geredet wird, wird Japanisch geredet, das lassen wir authentisch und untertiteln. Hingegen, wenn Portugiesisch geredet wird, machen wir einfach Englisch draus, was ein bisschen ein Durcheinander ist. Ja. Aber eigentlich in der Serie, immer wenn Englisch oder wahrscheinlich in der Synchronisation Deutsch geredet wird, redet es eigentlich in Universe Portugiesisch miteinander.
Ich weiss aber gar nicht, wie haben denn sie, wenn die Portugiesen untereinander geredet haben und er hat das nicht verstanden?
Ja, weil er hat auch Portugiesisch.
Ja, er kann natürlich.
Du hast müssen, als Seefahrer hast du müssen Portugiesisch reden, sonst hast du dich nicht können kommunizieren. Aber es ist ein bisschen verwirrend, weil sie reden von wegen, ich brauche einen portugiesischen Dolmetscher und dann kommt ein und redet Englisch mit ihm. Und ich habe am Anfang gedacht, hä? Ist das jetzt irgendwie ein Trick, oder hä? Aber es ist einfach, die Erklärung dazu ist, in-Universe, wenn Englisch geredet wird, ist es eigentlich Portugiesisch.
Ja. Aber es ist wirklich die... Ich weiß eigentlich, das ist wieder so eine Serie, ich glaube, ich habe nie öfters gesagt, die Folge ist so krass gewesen, was du für Bilder siehst, auch von, es ist auch so, es ist schon wirklich gefilmt halt vor Ort, dass du hast das Gefühl, es ist wenig mit Greenscreen und CGI, es wirkt mega echt, auch, finde ich eben ähnlich wie Yellowstone, wo wirklich einfach audiovisuell, da haut es dich einfach weg und einfach, die eben die Huren Ränke schmieden und die, es wirkt so authentisch, oder? Das Japan mit diesen Brüchen und der Blackthorn, wo man am Anfang einfach findet, das ist ein Haufen Wilde, oder das packt da und dann sieht man mal, was die versteckt haben und eben, das ist einfach eine Folge der anderen, die einfach so geile Sachen hat. Eben die eine, wo er wird dann irgendwo einquartiert, weil er schafft dann eigentlich zusammen mit dem Toranaga. Die finden dann zwar auch irgendwie einen Wilden und einen Primitiven, aber irgendwie
können sie aber gleich, es ist immer gegenseitig, ja, oder so.
Aber sie können ihn irgendwie benutzen und dann hängt er eben irgendwann mal so einen Gückel auf, weil man das einfach irgendwie in England oftmals gemacht hat, wenn man das so ein bisschen vermodern lässt und dann sagt er, und alle finden, hey, das stinkt die ganze Stadt, und er findet dann auch so, hey, wenn ihr den wegnehmt, dann ich bring den gerade um. Also, aber er meint es ja nicht so ernst, aber sie nehmen dann halt dann wörtlich und alles hat Konsequenzen und Übersetzungsszenen, die so spannend gemacht sind, also das ist auch etwas, oder? Weil irgendjemand sagt etwas und jemand anderer interpretiert und lässt da gewisse Sachen vielleicht weg und so. Hey, ich finde die so genial, diese Serie, und ich bin da auch sehr gespannt. Sie machen jetzt nochmal eine, obwohl die Geschichte ist eigentlich abgeschlossen, also die Vorlage. Genau. Und sie machen es gleich weiter.
Das ist ja das Spannende. Sie haben eigentlich das Buch von James Clavell, Shogun. Shogun ist übrigens eben, der heisst auf Deutsch barbarische General und ist im feudalen Japan der höchste militärische Befehlshabertitel, den du kannst haben. Und zu der Sepp-Zeit eigentlich sogar über dem Kaiser gestanden. Der Kaiser ist eigentlich fast also im Ranking unterhalb vom Shogun gewesen. Das hat sich erst dann 2 Jahrhunderte später geändert, dass der Kaiser bei der Meiji-Restauration quasi die Macht wieder zurückgenommen hat vom Shogun. Aber darum heisst die Serie Shogun und darum wollen alle den Titel vom Shogun anstreben und nicht vom Kaiser. Und der James Clavell hat die Geschichte geschrieben und abgeschlossen. Und die erste Staffel oder Shogun ist eigentlich als Miniserie konzipiert gewesen, mit einer abgeschlossenen Story. Und die ist aber so derart gut angekommen und so erfolgreich gewesen, dass man nicht nur eine neue Staffel angekündigt hat, sogar zwei neue Staffeln, basierend auf nichts, beziehungsweise die Macherinnen und Macher, die sagen, wir basieren jetzt halt unsere Fortsetzungen auf die Geschichte selber, weil die Figuren sind zwar teils fiktiv, aber teils auch nicht. Und sie basieren ja auf, die fiktiv sind, die basieren eigentlich auf echte historische Figuren. Darum haben wir schon irgendwo einen roten Faden und wir wissen schon irgendwo woanders damit mit dieser Serie. Aber wir machen es jetzt halt ohne Buchvorlage. Kommt das gut? Keine Ahnung. Aber ich habe nichts dagegen, noch mehr von Shoguns gesehen.
Ja, ich finde, das ist gefährlich.
Es ist glattis. Ja.
Genau, weil eben, du kannst es dann auch wie kaputt machen. Du kannst so, wenn du sie einfach für stehlen, oder dann wäre das Meisterwerk, würde nie mehr irgendwie etwas schlecht sagen. Und jetzt kannst du es halt einfach noch versauen.
Ist so. Ist ein Risiko.
Ja, also, das wäre es gewesen. Unser Platz 3. Genau. Wenn du noch mal kurz sagen, Lukas, ist dein Platz 1 bis 3, sag es doch mal.
Genau. Penguin Platz 3, Shogun Platz 2 und 3 Body Problem Platz 1.
Bei dir, Samuel?
Und bei mir ist es Slow Horses auf Platz 3, Fallout auf Platz 2 und Yellowstone auf Platz 1.
Genau. Und dann bei mir The Bear, Fallout und eben auf Platz 1 Shogun. Hat es bei euch noch so enge Anwärter gegeben, die es möglicherweise knapp geschafft hätten?
Also Shogun habe ich schon auch noch so in der Liste gehabt, aber irgendwie mir ist es dann einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, fast anstrengend gewesen. Weißt, es ist so, also das wäre blöd. Ich habe eigentlich noch gerne anstrengende Serie, aber irgendwie es ist so mit den Untertiteln und dann noch mit den politischen Beziehungen, die wirklich zum Teil sehr komplex ist. Und ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die wirklich am Anfang so ein bisschen nebenher irgendwo geschaut, ja. Weißt, und haben noch so etwas gemacht daneben.
Das kannst
du nicht. Ja. Die musst du bewusst voll Gas schauen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler gewesen. Und darum habe ich dann schon so ein bisschen Lücken gehabt, weißt, wie Verständnislücken. Und das ist dann blöd gewesen. Aber ich habe auch gefunden, audiovisuell grossartig und schauspielerisch und so weiter. Ja.
Ich habe noch, sagen wir mal, Skeleton Crew. Sind halt im Moment leider nur 3 Folgen draussen. Ich habe nur auch die ersten 3 gesehen.
2 sogar im Fall nur. Ah gut, wenn der Podcast
kommt, ist die 3 rausgekommen, ja, genau. Also wenn der Podcast raus ist, sind vielleicht sogar schon mehr. Und es sind ja 8 insgesamt. Und ich muss sagen, die ersten 3 Folgen, ich finde die so gut. Ich bin so gehypt für diese Serie. Und schade, lange es jetzt nicht mehr auf den Release von diesem Podcast. Sie wird ja erst auch im 2025 fertig ausgestrahlt sein. Aber das wäre bei mir, glaube ich, auch so ein Kandidat. So ich bin ein Herzenskandidat.
Ich bin dort noch, ich habe sie auch die 2 Folgen geschaut, mega unterhaltsam. Ich bin aber nicht sicher, ob die so kaltvoll wäre, dass ich sie dann reinnehme.
Ja, kaltvoll vielleicht nicht.
Nein. Ja, einfach, ja. Ähnlich, nein, nicht ähnlich, aber ich habe Arcane auch noch geschaut, die
zweite Staffel.
Und auch wieder im Fall sensationell gefunden, wirklich audiovisuell, das ist wie so etwas, das steht einfach allein irgendwo. Also ich finde, das kann visuell, also ich finde selbst mit richtig gefilmten Serien.
Stimmt, aber, du hast recht, ich habe dir ja den Auftrag gegeben, schau dir noch Arcane Staffel 2, damit jemand von uns die in der Top 3 hat. Es kann nicht sein, dass wir Arcane nicht haben.
Aber für mich ist es im Fall wirklich, einerseits, ich finde inakzeptabel, wenn eine Serie sozusagen voraussetzt, dass du die andere Staffel nochmal schaust. Wenn die in einem anständigen Abstand kommt, oder? Und das war jetzt, glaube ich, 2 Jahre gewesen. Es kommt kein Recap am Anfang. Und es wird nichts zurückgeblendet. Und ich meine, bei diversen Personen, es ist so, ich glaube, den kenne ich irgendwie. Musst du das so zusammenreimen. Ich finde wirklich, das ist die Aufgabe von der Serie, dass sie das, und sonst machst du einen kurzen Recap am Anfang, oder?
Ja, aber das wäre das Mindeste. Einfach ja,
das hat es einfach, ich habe einmal nie, nicht, einmal nicht gekommen, am Anfang, als ich gestartet habe. Und was mich, also ich habe sie sehr gut gefunden, aber am Schluss, es ist ein bisschen zu viel passiert. Am Schluss kommt plötzlich irgendwie noch so eine grosse Schlacht und findest so, Moment, wäre das nicht etwas, was sich so eine Staffel lang abzeichnet und nicht in der letzten Folge einfach kommt? Und einfach der Sound. Wirklich, ich erträge den Sound nicht. Ich finde, es fängt mit dem Intro an, wo ich wirklich, da habe ich das Gefühl, ich bin so an einem Teenie-Konzert und wirklich, bei mir stimmt es dann nicht. Also mir ist gerade aufgefallen, als ich den Bear habe ich einfach gleichzeitig geschaut, wo ich den Sound Weltklasse finde. Und da ist er einfach immer so cheesy Popmusik. Und ich finde sie manchmal noch cool, weil es hat dann auch so ein bisschen, nicht nur amerikanisch, das heißt so französische Sachen und so. Die finde ich passen dann halt irgendwie besser. Aber manchmal ist es einfach so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so ein bisschen Mainstream-Gesülze. Und bei so dramatischen Szenen. Und ich finde auch so, ich spüre nichts. Ich empfinde nichts. Und 60% von der Musik finde ich wirklich nicht gut. Von der Musik. Weißt du, nicht so der klassische Soundtrack. Also weißt du, was ich meine? Es gibt doch
zwei. Du meinst den Soundtrack versus Score, oder?
Ja, genau. Den Score finde ich gut, aber den Soundtrack von irgendwelchen bekannten Musikern und so, den finde ich wirklich in 60% der Fälle nicht gut. Und darum, das hat mich wirklich schlussendlich gestört. Aber eine coole Serie, wirklich. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch noch zu den besten Filmen, die wir gesehen haben, das Jahr. Luca, willst du anfangen mit deinem drittbesten Film vom Jahr?
Jawohl, mein drittbester Film darf natürlich nicht fehlen, irgendwo eine Marvel-Vertretung. Und das ist Deadpool and Wolverine.
Ah, ich hatte auch von 3. Sehr gut.
Ah, sehr gut. Perfekt. Siehst du, auch in dem Fall gar nicht mal so Fanboy-mäßig.
Nein.
Dürfen wir wirklich auch so sagen, dass Deadpool und Wolverine ein schöner Erfolg ist. Ich weiss, und Deadpool 1 ist natürlich der Legendenfilm, wo so richtig so ein R-Rated-Movie wieder zurück im Mainstream gebracht hat und zeigt, dass Filme, die ein bisschen so übertrieben gewalttätig sind und obszön und alles irgendwie doch ihren Platz haben und auch gut können sein, oder? Es ist nicht einfach nur eine Ode an die Gewalt, sondern es menschelt auch schön, es hat Emotionen, gute Storys, gute Charaktere. Und bei Deadpool 2 habe ich geschaut, ist 2 Jahre auf Deadpool 1 gefolgt, also recht back-to-back. Und ist für mich so auch ein bisschen abgefallen. Man hat es hat sich ein bisschen angefühlt wie so same, nicht einmal so different. Und ein bisschen so ein Abklatsch. Also man hat einfach wirklich versucht, die Wellen weiter zu reiten und gerade sofort Nachschub zu liefern.
Offensichtlich, wirklich, genau. Es ist wirklich einfach nicht, das ist einfach genau, wirklich wie eine Welle. Du bist, du bist hoch gewesen, im ersten, und dann ist sie einfach noch fertig geritten.
Genau, wirklich. So schön so, so schön ausgeübt, so schön. Und dann ist es jetzt tatsächlich etwa 6 Jahre gegangen, oder? Bis man Deadpool 3 rausgebracht hat. Man hat für sich wirklich die Zeit genommen und Gott sei Dank, weil ich glaube, es ist fast ein bisschen Deadpool-Fatigue wahrscheinlich auch rum gewesen. Und nach 6 Jahren haben alle wieder so richtig Bock gekauft auf einen Deadpool-Film. Und dann hat man was für einen rausgebracht. Deadpool und Wolverine bringt vor allem dann auch noch den Hugh Jackman als Wolverine, als Logan zurück. Und das, obwohl er ja im Film Logan theoretisch gestorben ist. Und alle haben sich gefragt, wie machen sie das? Natürlich irgendwie Multiversum und so. Aber wie genau wird das kommen? Ja, nein. Also Deadpool und Wolverine ist für mich auch wieder ein bisschen eine Rückbesinnung von Marvel. Es hat einfach wieder mal ein bisschen so Marvel at its finest. Der Grund, warum ich Marvel-Filme eigentlich für ihn immer so geil gefunden habe, sind einfach die Charaktere stehen im Mittelpunkt und nicht irgendwelche Multiversums-Sachen. Und wir machen es jetzt, weil wir es können. Und schau, da ist ein Cameo und da ist dies. Hat Deadpool und Wolverine alles auch?
Voll mit Cameos, ja.
Absolut. Und trotzdem fühlt sich aber selbst der Cameo-Auftritt in Deadpool und Wolverine, wo ich jetzt da natürlich nicht spoilere, weil sie sind absolut geil, wenn man sie nicht weiss und dann kommen die Charaktere und wow, geil, oder? Aber selbst dann, es fühlt sich nicht wie ein Gimmick an, sondern sie haben alle einen Grund zu dem, in dem Film sein und sie haben alle auch irgendwie eine Funktion und dann und der erfüllt es und es fühlt sich rund an. So fühlt es sich einfach rund an. Und bei anderen Filmen, wo du kannst genau sagen, warum der Cameron da ist oder er ist einfach nur ein Gimmick, er ist einfach nur ein bisschen Fan, ein bisschen so zwinkern, ha, schau, jetzt haben wir den Charakter da. Nein, bei Deadpool und Wolverine ist es eine runde Sache. Und,
ja, sie zwei auch. Es ist halt wirklich, zwei. Die zwei harmonieren so, der Hugh Jackman und der
Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds, genau.
Mega, mega. Man merkt auch, sie sind auch im echten Leben ja, seit Jahren befreundet. Und die Anekdote finde ich mega cool vom Hugh Jackman, wo er erzählt hat, er hat Logan, ist er gerade fertig mit dem Dreh gewesen. Der Film ist noch nicht im Kino gewesen, aber er ist fertig mit dem Dreh gewesen. Und dann hat er offiziell verkündet, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich den Logan gespielt habe. Ich bin langsam alt, ich habe langsam auch keinen Bock mehr. Es ist jedes Mal eine Tortur, die Körper, den Body aufzubauen. Ich bin durch mit dem Charakter. Wir haben das schönes Ende gefunden, ein rundes Ende. Das war's. Und irgendwie einen Monat oder zwei später, nachdem er das Statement gemacht hat, ist Deadpool 1 ins Kino gekommen, wo der Deadpool die ganze Zeit Witz macht mit dem Hugh Jackman, mit dem Wolverine und alles. Und der Hugh Jackman hat den Film gesehen und dachte, fuck, ich habe meine Schnur zu früh aufgerissen. der Crossover fehlt noch. Und seitdem haben die zwei eigentlich offenbar immer wieder probiert, irgendwie einen Deadpool-Film anzubekommen, wo die zwei können auftreten. Aber das war natürlich vorher ein Problem gewesen, weil Disney oder beziehungsweise Marvel das Recht hat, X-Men-Film nicht gehabt, das ist jetzt zum Glück im Nachhinein möglich geworden. Und so ist auch der Film möglich geworden. Und die zwei haben aus dem Vollen geschöpft. Der Film macht Spass, hat Action. Und für mich ist auch noch das Ende wirklich so eine mega, mega emotionale, runde Sache, wo das Ganze auch ein bisschen gehaltvoll sogar noch gemacht hat. Als einfach nur so, schau da, Spass, Bang, Boom, Blut und ja.
Ich finde auch, das ist, eben, ich habe die ganzen Filme durchgeschaut. Und ich finde auch, es hat wie so anspruchsvollere, hat es natürlich gegeben. Aber ich habe auch gefunden, der hat einfach vom Unterhaltungswert, ich habe das wirklich auch so lustig gefunden, weil er ist ein absolut beknackter Film, aber er macht das, zieht das so konsequent durch und jetzt auch wenn nicht jede Cameo gleich gut ist, also ich komme da nicht einmal, die sind für mich nicht einmal entscheidend. Ich finde einfach, die ganze Story ist so lustig und so schräg und es passiert so viel lustiger Scheissdreck. Also wirklich, ist auch noch urlustig gefunden, ja, wirklich, das ist sehr gut gewesen. Deadpool and Wolverine. Bei Luca und bei mir auf dem Platz 3. Samuel, was ist bei dir auf dem 3?
Bei mir auf dem 3, das habe ich eben gerade letzte Woche noch schauen, und zwar Conclave. Der ist im Kino. Und es geht es ist so ein Papst, ein Papstdrama. Also der Papst stirbt unerwartet. Und der Kardinal Lawrence, gespielt von Ralph Fiennes, ist so der Dean von diesen Kardinälen und muss die Konklave abhalten, um einen neuen Papst zu wählen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Anwärter, die man dann so ein bisschen kennenlernt. Der Bellini, der ist gespielt von Stanley Tucci. Ja. Das ist so ein bisschen mehr so ein Progressiver, der dann so, ja, weißt du, so für Recht von Homosexuellen und Verhütung und mehr Frauen in der Kirche und ein bisschen so die Richtung. Das ist ein bisschen für das. Und dann hat es natürlich so ein, zwei Counterparts. Der Tedesco, das ist so ein konservativer Italiener und der ist einfach gegen alles. Und die Kirche soll wieder so sein wie vor, keine Ahnung, 100 Jahren. Und ein schwarzer Kardinal gibt es auch noch, der Aidemi. Der ist aber eigentlich dann, also der ist so von der Hautfarbe her quasi progressiv, aber er ist halt von seiner Überzeugung ist er eigentlich noch konservativer als der andere. Das sind so die drei Hauptanwärter. Und viel mehr kann man auch gar nicht erzählen. Es gibt dann natürlich da viel Intrigen und ganz viel Politik und am Schluss gibt es einen neuen Papst. So. Und also die Serie ist sehr, Serie, Entschuldigung. Der Film, es ist so ein langsamerer Film. Also es hat eigentlich keine Action-Szene drin, es passiert in dem Sinn nichts Wildes. Es lebt wirklich so von Dialog und es ist einfach so ein sehr politischer Film. Wird dreht auch von den Schauspielern, also der Ralph Fiennes, das ist einfach eine Macht, der Mann. Also das ist so ein geiler Schauspieler, wirklich. Und auch der Stanley Tucci und es hat einfach super Schauspieler drin. Und die ganze Szenerie, habe ich das Gefühl, wird recht gut aufgefangen. Also die Atmosphäre, weißt du, es ist so der ganze Pomp von dieser katholischen Kirche und die anachronistische Wahl oder mit diesen Zetteln und mit dem Rauch, den du verbrennst, mit dem Schwarzen und dem Weißen und so. Und das, so die Kardinäle, die so abgeschottet werden oder von der Außenwelt, die sind ja dann ja, die können, dürfen ja nichts mitbekommen von den Medien und so weiter. Das wird auch sehr gut aufgefangen, finde ich, und es ist so das Ganze ein riesiges Ritual und es hat aber schon den guten Twists auch drin und ein sehr unerwartetes Ende, habe ich gefunden. Und ja, aber ist auch irgendwie so ein bisschen aktuell, weil so das, wo geht die Kirche hin, oder wird sie mehr so ein bisschen liberaler oder konservativer, das ist ja immer so das Thema, wenn es einen neuen Papst gibt und so weiter. Also das ist, hat auch wieder so ein bisschen einen Anker in der Realität. Ja, hey, und ich habe einfach gern geschaut am Schluss, habe ich mir sagen, den Film. Es ist so ein bisschen eine Antithese eben zu den ganzen Actionfilmen und Thriller und Komödie und so. Man kann es einfach mal, man kann so ein bisschen zur Ruhe kommen bei dem Film.
So, Conclave heisst der.
Ich habe gerade das Formular beim Kollegen ausgefüllt für seinen Plex-Server, dass er mir den Film da
das Formular.
Genau.
Okay. Also gut, was ist bei dir auf dem Platz 2, Luca?
Bei mir auf Platz 2 ist Dune Part 2.
Entschuldigung,
habe ich jetzt etwas verpasst? Hast du gar keinen Platz 3 gehabt, Phil? Oder habe ich jetzt das?
Wir haben beide Deadpool.
Ja, genau. Ah, excuse. Ja, genau. Ja, Entschuldigung.
ja, genau. Nein, Dune habe ich... Es war knapp. Kann auch beleidigen.
Ist für mich einfach wahnsinnig... Dune Part 2 ist natürlich die Fortsetzung von Part 1 oder beziehungsweise der Abschluss von der zweiten Hälfte vom Roman Blödsinn, wie heisst es jetzt? Herbert... vom grossartigen Science-Fiction-Roman. Ich habe nachdem ich Part 1 gesehen habe, habe ich gesagt, so, okay, jetzt kaufe ich das Buch und lese das Buch, damit ich das Ende kenne.
Der Frank.
Und den habe ich dann am Strand gelesen. Innerhalb von einer Woche. Es war ein super Strandbuch. Sehr passend natürlich mit dem Sand.
Dune, alles. Klar.
Ja. Dune, oder? Und ich bin mega gespannt, wie sie das in einen Film packen werden. Part 1.
Bist du nachher auch immer so speziell über den Sand gelaufen?
Ja, und immer, weißt du, immer so mit den Pfusten so.
Damit du deine Sandwürmer aufweckst.
Sandwürmer aufgeweckt. Oder habe ich ein bisschen meine Sandschritte gemacht, damit
mich. Sandaletten.
Nein, es ist wirklich. Part 1 habe ich damals, als ich im Kino gesehen habe, und ich beim ersten Mal schaue, habe ich ihn ein bisschen langsam gefunden. Ich habe zwar mega imposant und ein absoluter Stimmungsfilm gefunden, aber ich habe das Gefühl, es hat ein bisschen wenig Plot gehabt, ein bisschen viel Exposition, ein bisschen viel Setup, aber kein richtiger Abschluss, keine Auflösung von dem Ganzen. Mit der Zeit habe ich dann ein bisschen meine Meinung revidiert, weil es irgendwie mich doch mega gepackt hat und ich habe mich mega auf Part 2 gefreut. Part 2 ist immer noch ein wahnsinniger Stimmungsfilm, aber jetzt passiert auch endlich ein bisschen etwas. Der Plot kommt natürlich, weil es wie im Buch ist, es ist die zweite Hälfte, es kommt in Bewegung, Sachen passieren, es kommt zum grossen Krieg und so weiter. Und Denis Villeneuve, der Regisseur, ich finde, es ist einfach ein wahnsinniges Mammutprojekt, das er da gestemmt hat. Eine Filmart, die man heute nur noch selten sieht, wo man auch das Gefühl hat, ist nicht Mainstream-tauglich. Im Gegenteil, Dune Part 2 hat sehr wohl bewiesen, dass die Art von langsamen 3-Stunden-Filmen, wo dir richtig so den Arsch wehtut, wenn du den Film im Kino schaust, dass das trotzdem geht, dass die Leute das sehen wollen, dass wenn einfach ein Film gut gemacht ist, gut inszeniert ist, mit einem wunderschönen Score von Hans Zimmer, schauspielerische Leistungen, gutes Casting, wenn es einfach stimmt rundherum, dann wollen die Leute auch das, gesagt, dann auch der Nolan mit Oppenheimer bewiesen. Ja, also ist für mich muss der Film für mich persönlich in meinen Top 3 sein. Ich hatte jetzt auf Platz 2. Da hätte genauso gut können auf Platz 1 sein. Vielleicht, wenn du mich nächste Woche fragst, ist er wieder Platz 1, wenn du mich übernächste Woche fragst. Einfach absolut grossartiger Film.
Und, also ich finde, also audiovisuell ist auch so einer. Ich hab den ersten einfach ein bisschen besser gefunden.
Ja, ich auch. Aber gut, ja.
Ja, aber ich habe nicht den zweiten auch. Es ist so ein geiles Science-Fiction-Setting. Und ich glaube eben, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich glaube, es ist ein viel zusammengekommen. Klar ist auch lang gegangen, dass die ganzen religiösen Sachen mit den Fremen und so, habe ich mit der Zeit einfach so ein bisschen gesehen. Aber also ein super Film, absolut geil. Also vor allem jetzt machen sie ja gleich weiter, oder?
Ja. Der Denis Villeneuve hat immer gesagt, für ihn sind die ersten zwei Bücher, Dune und Dune Messiah, eigentlich die perfekte Vorlage für eine Filmtrilogie. Also für ihn ist immer klar gewesen, er macht Part 1, Part 2 und dann Dune Messiah und das ist dann die Trilogie.
Okay.
Und damit ist die Geschichte, weil Dune Part 2 ist das Ende, es ist ja so, also Dunes Buch hört ja auf und hat aber auch ein offenes Ende und es sind ja noch keine Ahnung, x Dune-Büchern gefolgt. Aber die Geschichte ist eigentlich noch nicht fertig erzählt mit dem ersten Buch. Und Denis Villeneuve hat gesagt, für mich ist eigentlich Dune Messiah der Abschluss von dieser Story. Und danach geht es halt weiter mit, naja, für die, die es noch lesen wollen, ich sage jetzt mal nichts, aber eigentlich, das ist so die Trilogie. Und das hat er so im Kopf gehabt. Ich kann auch noch sagen, ich finde, er hat ein paar dezente oder ein paar subtile Änderungen gemacht und vor allem Chani, wo von der Zendaya gespielt wird, profitiert mega von diesen Änderungen. Ich finde, ihr Charakter im Buch ist tatsächlich ein bisschen gar, wie sagen wir, unterordnend oder wie sagen wir,
unterwürfig.
Unterwürfig. Und das haben sie da ein bisschen korrigiert. Nicht in einer offensive way, aber doch, also, dass ihr Charakter viel, viel besser und runder ist im Film. Und das, ich glaube, das ist auch ein Achievement, dass man einen Charakter aus dem Buch besser machen kann.
Das ist wie so oft aus Büchern halt aus irgendwie... Wenn ist
ja,
aber
oft sagt man eher das Umgekehrte, oder? Ja. So, ja, es ist okay. Also im Buch habe ich es besser gefunden, weil dort hast du mehr Background und mehr dies und mehr das und so. Und da im Film hast du halt ein bisschen abkürzen und alles. Und
nein, ich meine nur, dass Frauenrollen in so Geschichten, wo der Mann die Hauptperson ist, die gehen oft ein bisschen unter. Mm. Ich habe das letzte gedacht, die Frau hat den Hobbit geschaut. Hey, die kommt im ersten Film, glaube ich, noch zwei Stunden mal eine Frau vor. Also,
ja, das ist halt auf dem Buch passiert, oder? Und wenn es halt im Buch so ist, ist es natürlich im Film dann auch so. Das ist dann schon okay.
Nein, einfach genau, die Bücher, dort haben die Frauen eigentlich keine Rolle gespielt.
Ja, ja, klar. Das ist halt aus einer anderen Zeit, das bisschen.
Ja.
Genau. Also, Dune 2 auf dem zweiten Platz. Beim Luca und ja, was ist bei dir, Samuel, auf dem zweiten Platz?
Bei mir auf dem zweiten Platz ist ein sehr polarisierender Film, und zwar Saltburn.
Der ist das Jahr gewesen?
Der ist das Jahr gewesen, am Anfang von dem Jahr. Also ausserdem habe ich jetzt völlig, jetzt muss ich gerade schauen.
Saltburn.
Ich war Ende letztes Jahr. Vielleicht haben wir jetzt einfach da. Anyway, er ist jetzt in meiner Liste.
Du hast ihn das Jahr gesehen.
Ich habe auf jeden Fall das Jahr gesehen.
Er wäre letztes Jahr, ja. Vielleicht ist er ja bei uns im Kino gelaufen, das Jahr.
Ja, genau. Er ist zwar auf Netflix gekommen. Egal. Oh, das ist natürlich jetzt ein Fauxpas.
Der dreht auch in das Jahr rein.
Genau. Um was geht's? Der Oliver Quick kommt auf Oxford mit einem Stipendium. Er kommt zu unserer normalen Familie eigentlich und dort trifft er so auf lauter hochnässige Aristokratenkinder und freundet sich dann mit einem von denen an, einem Felix, und wird dann von ihm in sein Anwesen eingeladen in der Sommerferien. Und das Anwesen heisst eben Saltburn, das ist ja der Titel vom Film. Und er lernt dann dort so die ganze Familie kennen von dem, wo zum Teil auch völlig den Bezug zu der Realität verloren hat. Also das ist so eine richtige, so eine überwohlhabende englische Familie. Und ja, der Sommer endet dann am Schluss in einer Katastrophe und es geht einfach so um schöne Menschen und Hedonismus, Intrigen, Sex, Drama. Ja.
Es ist einfach vor allem er, die Hauptperson, die sich genau in die Familie
schwimmt. Irgendwie. Ja, genau. Weil er kommt ja überhaupt nicht aus dem. Ja. Genau, nischt sich so ein.
Das war ein Film, wirklich.
Es ist so. Ich finde, es zeigt halt recht cool, so die. Also ich weiß nicht, wie real das ist, aber es wirkt sehr authentisch, wie das so die ganze moderne englische Aristokratie darstellt, mit den Privilegien, die sie haben. Und also der Doppelmoral, so ganz viel Heuchelei und dem absurden Luxus zum Teil. Und hey, es hat einfach viel so. Es ist ein recht geiler Schockmoment, weil es ist ja dann schon fast so ein. Ja, kein Horrorfilm, aber einfach so. Ja, so sehr absurd zum Teil und herrlich edgy und einfach so
Szenen. Das ist wirklich, das ist so, oh, shit. Wir haben einen Film oben geschaut zusammen und das ist wirklich so einer, der einfach schaut so, ey, what the fuck, so gut. Das ist so gut, Mann.
Ja, das ist ein bisschen provokant und hat ihn auch völlig polarisiert bei ganz vielen Kritikern und auch im Publikum. Also es hat Leute, die haben den super gefunden, wie ich und andere, viele, keine Ahnung, völlig scheisse und irgendwie grusig und übertrieben und ich weiß nicht was. Aber egal, wie du findest, ich finde, es ist so ein Film, wenn du ihn geschaut hast, er ist dir sicher nicht egal.
Nein.
Oder? Und ich finde auch, er ist auch wieder cinematografisch recht gut gemacht. Ist er so im 4:3-Format über weite Strecken. Das gibt auch so ein 90s-Feeling, wo er auch spielt drin. Und auch ganz viele Details, wo gut gemacht sind. Die Kulissen, die Kostüme. Und ich habe auch den Barry Keoghan als Hauptfigur, also den Schauspieler. habe ich mir gut gefunden, mit seinem irischen Akzent und zu dem Adonis-Körper, den er irgendwie hat.
Das spielt sehr gut.
Ja, die Schlussszene ist ist
grossartig, eine Legende. Nein, Saltburn ist schon geil. Hey, würde mich nicht wundern, wenn wir den letztes Jahr schon in der Liste gehabt
haben. Ja, nein.
Hat den niemand vor uns drin gehabt?
Nein, das nicht.
Gut. Saltburn, ja.
Ich finde den Dings aber auch, der Barry Coogan ist wirklich ein mega geiler Schauspieler, wo ich immer mehr für mich am Entdecken bin. Ich habe ihn das Jahr auch in Masters of the Air, Apple TV Plus, mega gut gefunden. Auch eine Reihe, die bei mir auch so in der Top 5, im Top 5 Dunst war.
Ja, ist die gut gewesen? Sag mal schnell drei Sätze drüber. Ich habe nämlich so ein, zwei Folgen habe ich, glaub, geschaut und habe gefunden so...
Ja, es ist Band of Brothers, sind schöner, aber schlechter.
Es ist nicht Band of Brothers natürlich, das ist eine andere. Aber ja, es ist Zweiter Weltkrieg, Bomber und Luftbomber und es ist so quasi der Zweite Weltkrieg aus ihrer Perspektive.
Weil ich habe das nachher dann angefangen, Band of Brothers, und das fängt ja auch an mit dem Flugzeugabsprung. Und visuell, kannst du nicht mehr schauen. Das sieht so schlecht aus, es ist zwar in der Nacht, aber es ist so schlecht gealtert. Wirklich, dass wenn ich es gezeichnet hätte und abgefilmt. Ganz schlecht. Aber ja. genau. Also, Saltburn, genau, auf dem Platz 2. Und bei mir ist Late Night with the Devil, ist bei mir auf Platz 2. Hey, und der ist auch, ich habe das sensationell gefunden. Der spielt in so einer fiktiven 70er-Jahr Late Night Show, geht's, mit dem Jack Delroy, das ist seine Sendung. Genau, das ist der David. Das Malchian, den Namen kannst du nur häckseln. Keine Ahnung, wie man ausspricht. Suicide Squad und Dark Knight und so hat er gespielt.
Ja, genau.
So ein ikonisches Gesicht. Und genau, er spielt so einen typischen Late Night in den USA natürlich. Die Sendung heisst Night Owls. Und er hat dort einfach immer so spezielle Gäste. Und der Film begleitet eigentlich hauptsächlich ein Abend. Also geht dann schon so hin und her, sozusagen der Aufstieg und dann der langsame Fall von dieser Sendung. Und dann eben mit so einem speziellen Gast, wo der hofft er halt, dass es nochmal richtig gute Zahlen gibt. Und du siehst dann wirklich so die ganze Sendung, weißt du, auch so hinter der Kulisse, wenn sie Pause machen und so. Und speziell eben an dieser Folge, sie laden da jemanden ein und so eine Parapsychologin, wo so ein Mädchen therapiert, wo eben sagt, sie hat den Teufel in sich inne.
Ach, so krass.
Und darum eben Late Night with the Devil. Hey, und sie ist einfach so spannend gemacht. Erstens, eben klar, am Anfang hat es viel mit anderen Gästen, oder? Weil in dieser Talkshow kommen natürlich zuerst so die weniger spektakulären Gäste. Der eine ist so ein totaler Skeptiker von all dem Okkultismus. Und wo dann immer alles kann erklären, oder? Also weißt du, wo sagt, so sind die Tricks mit Hypnose und ich kann auch die Leute hypnotisieren. Es hat so viele gute Momente, wo er eben wirklich die Leute hypnotisiert und dann irgendwie nachher zeigt er wie und dann ein anderer. Einfach, die Sendung artet einfach dann immer, also sie eskaliert immer mehr, die Sendung. Und natürlich dann im Höhepunkt, wenn dann das Mädchen kommt. Und du weißt einfach nicht, wofür es an. Es ist einmal so etwas, wo du immer fragst, wird denn die Serie noch so übernatürlich oder bleibt sie in der Realität? Und es geht dann immer so ein bisschen darum, dass passieren viele Sachen und das die Produzenten finden einfach, können natürlich weitermachen, weil einfach Quoten sind gut und kaltblütig und eben der David oder eben der Figur, der Jack Delroy spielt, der spielt einfach huere gut. Er macht den Host so richtig. Könntest du gut abkaufen, dass der ein Talk-Show-Host war. Und ey, du weißt einfach, du kannst dir nicht ausdenken, wo es einfach hinführt. Das ist einfach wirklich sehr viele Überraschungen drin, mega gut gemacht, huere spannend. Also wirklich, ich bin verdammt gefesselt gewesen, bis Ausgang, mega befriedigend die ganze Story und verdammt geil gefunden. The Late Night with the Devil.
Okay. Nochmal ein Film für den Plex Server, sehr gut. Übrigens, ich sehe, das Jahr 2024 hat nicht so viele gute Filme für euch parat gehabt.
Offensichtlich.
Late Night with the Devil ist anscheinend 2023.
Hey, aber ich habe im Fall aber auch nachgeschaut.
Nein,
aber ist er bei euch?
Fairerweise muss man sagen, er ist 2023 an jensten Filmfestivals gezeigt worden.
Aber im Kino
ist er aber tatsächlich erst 2024
gekommen. Genau, okay, ich habe wirklich nachgeschaut. Ich habe gewusst, ich habe irgendwie auch im Kopf gehabt, ist der nicht möglicherweise zu alt? Genau, ja, genau.
Der, ich weiß nicht, warum der dort der Gap ist. Aber der ist irgendwie im Frühling 2023, im Sommer dort, an jensten Festivals aufgeführt worden. Und dann aber erst im Mai 2024 ins Kino gekommen.
Genau. Ja, das ist einfach, ich habe gedacht, ich habe nur noch. Weil ich habe wirklich auch das Gefühl gehabt, nicht, dass ich den Scheiß drin habe. ja,
genau. Aber falls jemand. Ja.
Ja, kann ich mich nicht irgendwie redeemen und es war bei Saltburn auch so gewesen. Nein, ich
glaube, irgendwo ist er bestimmt.
Ich glaube, im Herbst 23 gekommen. Ja, gut.
Also gut, Late Night with the Devil. Also, dann sind wir schon beim Platz 1. Luca, was ist bei dir vom 1?
Ah, das ist einfach für mich der Herzfilm vom Jahr gewesen. Der Film, der mir am meisten gerührt hat und wo ich wirklich auch am meisten Tränen vergossen habe. Schon gut. Ist aber so rein. Ist Madame Web gewesen. Nein.
Voll Zonk.
Nein, das ist The Wild Robot gewesen vom Regisseur Chris Sanders. Ist ein Animationsfilm, der auch auf einer Kinderbuchreihe basiert und das Jahr im Kino gekommen ist, der Herbst rausgekommen ist. Es geht um Rossum 7134 oder in kurz Ross. Das ist kein gewöhnlicher Roboter, sondern eigentlich so ein Hilfs-Service-Roboter, der zur Unterstützung der Menschen konzipiert wurde, ist in so einer futuristischen, urbanen Welt. Der Wild Robot spielt in der Zukunft. Es ist aber nicht genau deklariert, wann, wie viel hundert oder tausend Jahre in der Zukunft, aber sagen wir mal, es ist eine futuristische Welt. Und Ross, die erleidet gerade am Anfang vom Film Schiffbruch auf einer Insel, wo sie jetzt quasi feststeckt mit ganzen Haufen wilden Tieren. Und ihre Aufgabe ist es, zu helfen. Und so also hilft sie, versucht sie, jensten Tieren zu helfen, versucht sie zu verstehen. Am Schluss nimmt sie sich sogar einem weisen Küken an, von einer, was ist das?
Eine Entenart oder so, oder?
Genau. Macht sich zum Ziel, dieser Ente schwimmen und vor allem das Fliegen beizubringen, damit es dann im Winter mit seinen Artgenossen in Süden kann.
Fliegen. Weil die Eltern von dieser gestorben sind.
Ja, genau. Das ist ein weiser
Küken. Je nachdem, sie involviert ist oder nicht.
Ist ein weiser Küken und sie kümmert sich um ihn. Ah, es ist, also für mich ist das so der Film gewesen, wow, ich finde der Animationsstil hat mir schon vom ersten Trailer an mega gefallen. Es wirkt ein bisschen wie so ein Monet-Bild mit Raytracing. Es ist so gemalt. Ich habe auch Making-ofs davon gesehen, wo sie wirklich sagen, das ist so ein Film, wo sie quasi wie gezeichnet haben am Computer, mit so Paint-Process, halt digital oder digitale Zeichnungen. Und so wirkt auch der Film. Die Oberfläche, es ist alles wie so gezeichnet, retuschiert. Du kannst Pinselstriche überall schon fast sehen. Und trotzdem ist alles irgendwie so 3D und mit tiefer Schärfe und mit Lightning und Schatten und Lichtstimmungen. Und das ist einfach ein mega, mega schöner Mix. Und es ist schön, dass heutzutage immer mehr Animationsstudios auch versuchen, ihren eigenen Stil zu finden. Man hat es bei Sony zum Beispiel auch mit Spider-Man gesehen, der auch ganz einen eigenen Stil hat. Statt dass wie früher alle immer versuchen, Disney Pixar zu kopieren und jeder Animationsfilm gleich aussieht, egal aus welchem Studio es kommt. Es fangen jetzt langsam so alle ein bisschen ihren eigenen Stil an zu etablieren. Und DreamWorks, das ist das Studio, das The Wild Robot gemacht hat und zuvor zum Beispiel auch, wie hat der geheißen? Puss in Boots, ja. The Last Wish oder so etwas. Auch mega unterschätzt.
Gut visuell.
Super Film. Sie haben das wirklich da auch wieder an und da sogar noch schöner, noch mehr auf die Spitze gebracht und die Story geht, das Herz ist wirklich so, ich sage mal, ein Love Letter to Parenting, also ein Liebesbrief als Ältere sein. Aber es ist auch ein bisschen Coming-of-Age-Story aus der Sicht der Enten, so ein Erwachsenwerden, also ich werde, also ein Teil von einer Gruppe zu werden, ist man genug, langt man, genügt man, was macht mich zu mich und so weiter. Also es hat viele Themen. Es könnte easy auch zu viel sein in einem jeden normalen oder jedem x-beliebigen Film, aber bei The Wild Robot, finde ich, wird das wirklich schön rund zu einem Gesamtpaket verpackt, das passt. Und der Chris Sanders, der Regisseur, der ist auch einfach ein alter Veteran, der hat schon bei der Disney, bei der ganz alten Disney-Filmen, also so Beauty and the Beast, Aladdin und so, hat er überall ein bisschen seine Finger im Spiel gehabt als Autor. Dann ist Lilo und Stitch, ist sein erster Film als Regisseur gewesen. Auf das raus ist er dann zu DreamWorks, hat dort How to Train Your Dragon gemacht. Und dann hat er, glaube ich, eine Weile lang nichts mehr gemacht, kommt jetzt zurück mit The Wild Robot, also der Mann weiss einfach, wie man gute Filme macht. Und The Wild Robot ist darum bei mir Platz 1. Ist wirklich der Film, den ich schon dreimal gesehen, zweimal im Kino, einmal daheim. Ich bin besessen von dem Film.
Ja, für mich hast du noch ein bisschen überhyped. Ich meine, es war immer als Geschmackssache. Stil und so auch super gefunden. Ich habe ihn auch gut gefunden, aber mir ist, das ist mir jetzt wirklich zu kitschig. Vor allem, es ist mal wieder da, Musik. Das zieht sich bei mir durch. Mir hat die Musik gestört, weil die ist mir zu penetrant. Das weißt du, so, ich muss nicht, wenn der Film mir zeigt, wie ich fühlen muss, muss ich nicht die Musik haben, die so offensichtlich reintrimmt.
Also redest du jetzt vom Score?
Ja, weißt du, wenn etwas eben soll dramatisch sein, dann ist die Musik ultra dramatisch und wenn etwas soll schön sein, dann ist sie so extrem blumig und ich finde, wie so einfach ein bisschen dezenter hätte es für mich müssen sein. Weil das ist für mich wie so wirklich mit einem Vorschlaghammer immer, was ich fühlen muss. Und ich bin auch so, hey, chill jetzt, ich sehe es, oder? Darum, wirklich, er war mir wirklich zu kitschig gewesen, aber
übrigens, auf Rotten Tomatoes Kritikerinnen und Kritiker haben 97% Zustimmungsrate gegeben, das Publikum sogar 98%.
Ach, was?
Also fast zweimal 100%. Ja. Das ist,
das ist
unglaublich.
Das aber es ist absolut ein schöner Film. Okay, ein bisschen gestört hat mich im Fall der, was ist der, der so ein nervig ist? Nicht der Biber, der ist lustig.
Ja.
Was ist ein Fuchs oder irgendetwas?
Ah, du meinst den von Pedro Pascal?
Ja, genau.
Der Fink.
Der hat so sein Ding. Weißt du, ist doch immer, wenn er so.
Genau.
So hey, ich habe noch ein zweites Mal gefunden, das ist irgendwie. Ich finde das ist nicht ein lustiger. Ich finde das ist wirklich nervig. Ich finde das ein nerviger Ausruf. Und ich habe es beim zweiten Mal schon gefunden und das ist. Weißt du, wie die Leute haben ein Gimmick, wo sie mit Sprüchen sagen so, und sie ist das, der Seufzer. Und ich habe gefunden, ich finde den doof. Ich finde den wirklich doof. Das ist irgendwie so ein bisschen, das ist mir zu negativ. Das ist wirklich da, der sticht irgendwie raus wie so. So geht es mir, wenn ich das schaue. Nein, aber.
Fair enough, aber ja.
Ein schöner Film, absolut.
Mir ist er auch noch auf der Liste, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber jetzt, ja. Ich kann glaube auf die Liste tun, nachdem ich irgendwie deine Kritik, deine Review gelesen habe, Luca.
So ich kann dann eben auch unbedingt schauen. Aber er ist schön, wirklich. Vor allem visuell und so. Also,
cooler Film. Ja, es sieht sehr schön aus.
Der Wild Robot. Was ist denn bei dir auf dem Eis, Samuel?
Mir auf dem Eis ist etwas, was du gerade wieder wirst abhaten. Und so. Und zwar, es ist fast eine Serie, aber es ist jetzt eben auch ein Film. Und zwar ist es das Finale von der Grand Tour. One for the Road.
Joker.
nein, also so tief sind keine. Oh, Entschuldigung. Genau, also das ist ja wirklich so Filmlänge, geht etwa 2 Stunden oder so, läuft auf Amazon Prime und eben, es ist die letzte Folge von The Grand Tour, wo ursprünglich mal eine Serie war und mittlerweile aber so zu Film mutiert ist. Und der Nachfolger von Top Gear und um was geht's? Also der Jeremy Clarkson, der Richard Hammond und der James May, das sind so 3 englische Autojournalisten und die fahren jetzt da in dem Finale in 3 klassischen Autos quer durch Zimbabwe und da gibt's dann allerlei so lustige Challenges und Pannen, wie halt so ein bisschen üblich. Also ich glaube, ich muss jetzt da nicht das Konzept von Top Gear und Grand Tour ausrollen. Wer es kennt, kennt es und liebt es oder halt nicht. Warum habe ich es so gut gefunden? Also es ist halt einfach so eine emotionale Sache bei mir, weil ich mit Top Gear aufgewachsen bin und so um ja, also Staffel 11, 12 herum ist das wirklich eine absolut geniale Autoserie gewesen. Also wenn man irgendetwas mit Auto am Hut hatte, dann hat man sich müssen schauen. Und es geht einerseits schon um die Autos, aber eigentlich dann mehr um die 3 Präsentatoren. Und die funktionieren halt einfach zusammen, die 3 Typen. Das sind so völlige Charakterköpfe und alle sind recht verschieden und haben dann gleich so etwas Gemeinsames. Und ja, es ist einfach so, wegen denen habe ich heute gerne Autos, ehrlich gesagt. Und Großbritannien und Roadtrips und ja, das hat sich irgendwie so in mir verankert. Und eben, das Top Gear, das Konzept hat sich halt so mit der Zeit abgenutzt. Man hat das so gemerkt, oder es ist dann immer mehr gescriptet worden, hat man so das Gefühl gehabt, Dialog zum Teil. Und du hast dann so gemerkt, es ist jetzt einfach langsam ein bisschen durch. Und hat aber immer halt, sie haben mega viel Druck gehabt, halt so von der Fanbase, um immer weitermachen und haben da immer wieder gemacht und irgendwann ist es halt dann so eskaliert und 2015 hat ja der Jeremy Clarkson dann so einem Produzenten irgendwie ins Gesicht geschlagen, weil er ihm den falschen Wein gebracht hat, er ist einfach ein Depp gewesen, aber das ist einfach so ein nichtiger Grund und er ist einfach ausgerastet. Und dann haben sie es abgesetzt, also BBC hat die Serie abgesetzt und sie sind ja dann auf zu Amazon übergewechselt, dort haben sie quasi eine neue Heimat bekommen und das hat dann The Grand Tour geheissen Und auch dort haben sich am Anfang, ja, sich mega müssen finden. Also, die ersten Staffeln, die ersten Folgen sind recht schlecht gewesen, habe ich gefunden. Gutes Zeug zum Teil drin, aber auch so ganz komische Konzepte, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben für mich. Und mit der Zeit ist es immer ein bisschen besser wieder geworden, habe ich gefunden. Und jetzt, nach 3 Staffeln haben sie gewechselt eben von Serie auf quasi Filmkonzept, dass einfach nur noch so einzelne, größere Filme mit diesen Roadtrips rausgebracht haben. Und das hat wieder besser funktioniert für mich. Und jetzt das Finale ist wirklich, das ist so ein würdiger Abschluss gewesen. Sie haben es gut gemacht, sie haben wenig gescriptet, hat man das Gefühl gehabt, und es ist nicht so übertrieben gewesen. Also sie haben nicht so auf Krampf irgendwie versucht, noch interessante Stories zu kreieren, sondern es ist einfach schön und gute Dialoge und es ist irgendwie lustig, aber es ist nicht übertrieben und ja, ich weiß auch nicht, ich habe wirklich am Schluss hab wirklich so ein bisschen, so Tränen in den Augen gehabt, wie es dann so fertig war und sie haben es auch super, also einen super Kreis gezogen zu ihren, also sie endet eigentlich dort, wo sie ihr erstes Special quasi angefangen haben und es ist so der ganze Bogen, den sie gespannt haben, habe ich wirklich gut gefunden. Ja, und es ist einfach so ein würdiges Ende, aber auch ein nötiges Ende gewesen, habe ich gefunden. Und darum ist das bei mir jetzt auf dem Platz 1. Und sie haben also können auf einem Höhepunkt aufhören. Und das habe ich gut gefunden, weil vorher, wenn sie quasi nach Top Gear aufgehört hätten, dann wäre so, das wäre dann wie nicht würdig gewesen. Sie wären dann wie gezwungen gewesen und jetzt haben sie halt quasi können selber entscheiden. So, jetzt ist fertig und wir hören jetzt auf.
Cool. Also, Grand Tour. Samuel seine Nummer 1. Dann meine Nummer 1 ist The Substance. Ich glaube, ich habe es
auf Podcast. Okay, Entschuldigung. Da hate ich noch ab.
Der ist mir einfach auch. Der ist einer von der grusigsten, aber der beste Film, den ich gesehen habe. Der spielt eben Demi Moore, spielt wie heißt sie? Margaret Qualley. Und Margaret Qualley ist die andere, genau, sorry. Demi Moore und Margaret Qualley spielen in der Hauptrolle. Demi Moore spielt so eine 50-jährige Moderatorin von eben so einer Fitness-Sendung in der, sie sagen die Jahreszahl, glaube ich, nie, aber eben, man hat das Gefühl, es ist so, muss in den 90ern sein, weil die Fitness-Videos im höchsten sind. Und es wird halt abgesetzt, weil sie ist alt und es braucht eine neue. Und, ja, mit dem kannst du dich nicht so recht abfinden und dann kommt sie über irgendwelche Wege an so eine Droge, wo du dir kannst injizieren und dann gibt es ein jüngeres, schöneres Ich von dir. Und das wird eben gespielt von der Margaret Qualley. Ich kurz mit der Nolan, die ich kenne, die hat da bei Once in a Time in Hollywood zum Beispiel hat sie mitgespielt.
Ist die, ah,
die wo Brad Pitt ja, einen Blowjob geben.
Natürlich.
im Auto. Und ja, es ist einfach auch so ein Film, wo einfach eskaliert. Fängt eben an, dann sie müssen sich dann immer abwechseln, oder? Weil sie sind gleich eine Person. Das ist alles geheimnisvoll. Du weißt nicht, woher sie die Drogen genau bekommt und wer dort dahinter steckt. Aber dort gibt es einfach eine Anleitung dazu und der sagt einfach, ihr seid eine Person und ihr wechselt euch ab. Immer eine Woche die. Und die andere Person liegt dann einfach wirklich so wie tot, einfach dort. Und die Jüngere, die spritzt sich dann das Zeug aus dem Rückenmark von der anderen irgendwie rein, damit sie lebt. Und
Stabilizer.
Ja, genau, um sich stabilisieren. Und dann die kommt dann auch dort den Job über und wird dann die neue Junge und alles. Wenn ganz viele Viertel-Shots siehst in dieser Serie Close-Ups von knackigen und aber auch alten Viertel. Also ich finde es mega gut gemacht, weißt du, auch wie Demi Moore sich zeigt. Die ist ja halt auch schon älter, aber ich finde, die passt perfekt in die Rolle. Die ist ja auch mal irgendwie eben hat mit, wie hat die Film geheißen? Striptease. Irgend so einen hat sie doch gemacht, wo sie sozusagen auch genau so, weil sie halt ihre besten Jahre und dann so ein aufs Aussehen reduziert. Ich habe den Film nie gesehen, aber einfach, ich habe das Gefühl, da hat man geschaut, wegen ihr einfach. Und ja, genau, die ist jetzt halt auch schon älter und zeigt sich dort dann auch wirklich so unverblümt. Und ich kann einfach sehr spannend, wie der. Wir dürfen aber gar nicht sagen, was denn eigentlich passiert, aber der Dennis Quaid spielt auch noch mit. Er ist so der typische, eklige, schleimige Produzent, der einfach so. Ja. Wo immer das Gefühl hast, irgendwie wirklich, jetzt langt er dann sicher irgendwas Füddeln oder so, weil er einfach so ein typischer Hollywood-Typ, wo, jetzt kommt dann die neue und ist auch so geil gefilmt, weißt du, so ein bisschen surreal, weißt du, mit der Kamera, sind er so näher reingeht und einfach.
Er wirkt immer ein bisschen viele Makroshots von irgendwelchen grusigen Sachen zum Teil. Ja. Und so. Ja, ja.
Exzessiv. Und ja, genau, wirklich, es eskaliert einfach, weil es geht natürlich nicht gut mit dem Wechselspiel und ja, eben, ich kann es gar nicht verraten, aber es, genau, das ist wirklich, ich habe auch der hat mir einfach, der gibt dir etwas.
Der
ist
ein bisschen, ja, der, ich find, ja, gut, ja.
Der gibt dir Substanz.
Ich finde im Fall, der ist so ein auf einem ähnlichen Level wie so ein Saltburn. Das ist auch, das ist beides. Das kann dir einfach gar nicht gefallen. Oder du kannst es einfach super finden. Aber ich hatte weniger, also der Saltburn ist so ein bisschen unangenehmer zum Schauen, finde ich. Den habe ich sehr lustig gefunden. Das ist richtig so. Dann kann ich gelachen beim Schauen. Oh, das war super. Du hast es nicht gut gefunden.
Hey, ich habe gefunden, es ist nach 3/4 Stunde ist die Story erzählt und du weißt eigentlich schon genau, wie es rauskommt.
Also, ja, schon, aber ich wollte nicht sehen, wie es rauskommt.
Das ist so, ich finde wirklich. Du eigentlich kommt irgendwie die Anleitung, wie das geht, und du hast den Film schon gesehen. Also, es hat für mich so keine Überraschung mehr drin nachher. Und am Schluss ist es einfach nur noch so. Am Anfang finde ich so, ist es wirklich noch so spannend und so horrormäßig und irgendwie ja, so ein bisschen unangenehm und so, und das finde ich gut und irgendwie okay. Und dann irgendwann wird es einfach völlig lächerlich und es eskaliert immer mehr, ja. Und am Schluss ist es einfach nur noch so Splatter-Gore und völlig so lächerlich. Gut. Und ich bin so durchgezogen, so, hey, was läuft da? Wieso?
Ah, da bin ich natürlich voll in the market. Aber es ist genau so, eben, es ist wirklich. Ich glaube, wir und Kollegen, wir haben es eben, unterschiedliche Kollegen haben es separat geschaut und hast du so was ich erzählt, dann habe ich gewusst, okay, das ist gut, den ich gut finde.
Also, es ist gerade von spannend zu wirklich so ein bisschen Horror und so richtig grusig, wo ich so zu Teilen so, und am Schluss dann einfach wirklich eben völlig lächerlich. Das ist so das ganze Spektrum. Ja.
Ja. Das ist genau, eben.
Die Moralgefühle wird ein bisschen zu fest geschwungen, finde ich. Weißt du, einfach so, dass mit dem, man hat es doch irgendwie begriffen, so, ja, okay, sie ist jetzt halt alt und wird reduziert aufs Äußere und das ist natürlich irgendwie schlimm von der Gesellschaft, dass das so ist und so.
Ach, das habe ich, das ist so, nicht einmal, das mir jetzt nicht einmal so, ja. Das ist mir jetzt nicht einmal so auffallen. Also, dass es, ja, das ist einfach wie so, ja, das ist, aber, ja, ist mir
irgendwo,
nicht so.
Irgendwo habe ich auch gelesen, es ist ein Film, wo, wie ist es gegangen? Das, wo Männer denken, dass es Feminismus sei. Irgendwie. Mm.
Okay. Das ist, lustig, ja, eben. Siehst, mir ist jetzt das, ist mir klar gewesen, dass um das geht. Aber dann ist, das ist für mich, so ein abgehakt. Ist mir klar, okay, dass um das geht. Und sonst ist mir nachher gar nicht mehr,
aber du hast recht, es ist auch einer, der einem nicht egal ist, ja.
Das ist ein sehr absurder Film. Also, das ist unsere Top 3. Genau, eben auf dem. Ich habe es jetzt auch extra aufgeschrieben irgendwo. Genau. Genau. Conclave beim Samuel auf dem Platz 3 und Deadpool and Wolverine beim Luca Meer. Dann Dune 2 beim Luca auf dem Platz 2. Late Night with the Devil bei mir auf dem Platz 2. Und Saltburn, obwohl der von letztes Jahr ist. Samuel. Aber eben, der andere eigentlich auf eine Art auch. Und auf dem 1 beim Luca The Wild Robot Grand Tour und eben The Substance. Hat es bei euch noch welche gegeben, die so knapp dran vorbei gesäbelt sind?
Uff, knapp eben nicht so, nicht allzu knapp.
Ich habe noch geschaut, den Fall Guy habe ich mir überlegt.
Wirklich? Aber
ich habe den Huren lustig gefunden.
Nein, ich hatte den auch.
Nein, ist der schlecht gewesen, oh mein Gott.
Ich habe den auch sehr durchschnittlich gefunden. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut.
Also, das können nicht alle gute Geschmäcker haben.
Ah, gut, genau, gut. Also der Fall Guy, nein, aber das ist wirklich so. Es ist einfach so langweilig mit der Zeit. Es ist nur Action und irgendwie so, Schenkelklopfer lustig und, nein, also.
Das sagt der mit Grand Tour, ja, Mann, ey, in so einem konservativen Viertel.
Ich habe Twisters noch überraschend unterhaltsam gefunden. Halt jetzt auch kein Top 3, kein klarer Top 3 für mich, aber so einer, den ich unterhaltsam gefunden habe. Alien Romulus, obwohl viele jetzt. Ich verstehe warum. Alien Romulus, finde ich, hat eine geniale erste Hälfte und eine zweite Hälfte, die recht abfallen tut. Aber die erste Hälfte reißt für mich schon mega viel raus.
Ich hatte auch gut gefunden im Kino, aber im Fall schon vergessen gehabt. Ich habe die Liste nachher von einem Kollegen durchgeschaut, weil ich noch ihn gefragt habe, hey, gibt es ein paar gute Filme, die ich vergessen habe? Und dann schaue ich ihm, stimmt, Alien ist auch das Jahr gewesen. Mad Max ist auch das Jahr gewesen.
Habe ich aber auch jetzt ein bisschen enttäuschend gefunden.
Nein, eben. Aber ich sagen, das ist eigentlich. Ja, nein, ich habe auch, was ist, die sind alles so, ich habe Beetlejuice auch lustig gefunden, aber ist jetzt auch nicht Platz Top-Ding wird.
Ich habe schon gedacht, dass du irgendeine Wicked bringst, Luca. So,
ja, Wicked ist auch gut. Hat mir mega gut gefallen. Aber ist jetzt auch nicht eine klare Top 3, weißt du? Also, okay. Es hat viele okay Sachen gegeben, aber so eine richtige klare Top 3 habe ich auch ein bisschen müssen. Eben Deadpool und Wolverine haben dann gefunden, komm mal, doch, den tue ich jetzt nicht mehr aufs 3. Madame Web hat es knapp nicht geschafft.
Du Scheiße.
Nein, sorry, Madame Web war wirklich einfach schon beleidigend schlecht gewesen. Also es steht ja niemand am Morgen auf und sagt, heute mache ich extra einen schlechten Film, aber bei Madame Web habe ich wirklich gezweifelt, ob das doch Menschen gibt, die das machen.
Ja, wer weiß. Ja, ja, aber im Fall der anderen heißt man, glaube ich, schon. Jetzt nicht am Uhr. Ich weiß nicht, wie der andere heisst, Mann, den muss ich noch schauen. Aber eben, es gibt schon noch ein paar, die rausgekommen sind. Ich bin halt nicht, zu allem kommt man halt nicht immer. Aber,
ja, was ist, ich habe noch mal einen gedacht, wo wir jetzt gerade nicht mehr sind. Aber ja, da gibt es sicher noch. Juror Number 2 habe ich unbedingt wollen, noch gesehen. Hat es nicht gepackt. Das ist von Clint Eastwood, wo es um einen Gerichtsfall geht, wo der Hauptcharakter in der Jury hockt. Und während der Fall verhandelt wird, merkt er, dass vielleicht könnte er sogar der Schuldige sein. Er hat eine Nacht, wo er ein bisschen besoffen war und wo ein bisschen komische Sachen passiert ist, und er erinnert sich eben nicht mehr an allem. Er hat Filmriss, er hat nur so einzelne Puzzlestücke, die ihm fehlen. Und während dem Gerichtsfall merkt er, dass die Puzzlestücke, die dort präsentiert werden, wahrscheinlich die sind, die ihm fehlen. Und er hockt selber in der Jury.
Ah, das ist aber geil.
Ich glaube, von Clint Eastwood sogar, Regisseur. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber also, der wäre auch so einer, klingt gut.
Der andere heisst Anora, nicht mit M, sondern N, Anora. Der müsste eben auch verdammt gut sein. Aber eben. Ja gut, also komm, dann sind wir da fertig mit dem zweitletzten Podcast vom Jahr. Der Abschluss macht dann eben die besten Games vom Jahr. Und ja, dann würde ich sagen, mit dem danke fürs Mitmachen und danke allen fürs Zuhören und tschüss miteinander.
Tschüss!
Ciao miteinander!